And here we are, exclusive from the heart of the action, where the thrill of collecting never ends. This is your Tagasha of sports cards, folks. Dive in for daily updates, jaw-dropping pulls, and the latest trends in our hobby we love. Ready to kick off? Let's dive into the action, folks. It's game time. And here is your host, Marcus, a.k.a. Graded Moments.
It's time again, Leute. Wir sind wieder am Start. Es ist Dienstagabend und wir haben heute hohen Besuch bei uns im Chat, habe ich gehört. Grüße gehen raus nach Düsseldorf auf jeden Fall. Aber auch natürlich an alle anderen, die da so gerade am Start sind. Zum Beispiel, vielen Dank erstmal fürs Follow, Rindastwut. What else? Paul, Janni sehe ich im Chat. Und mit mir natürlich der wunderschöne, wunderbare Alex. Was geht?
Bei wunderschön war ich raus, aber das bin wohl ich. Und ich bin auch da. Ich bin auch mit dabei.
Natürlich bist du dabei. Sogar, ich habe mich sehr auf die heutige Folge gefreut. Ich hatte ja sehr wenig Zeit, mich vorzubereiten. Aber Alex, sehr vorbildlich als Edelpraktikant, hat hier eine News nach der anderen heute in die Vorbereitung rausgehauen. Und eben noch einen kleinen Test gemacht mit einem unserer Gäste, die wir heute live dazuschalten. Unter anderem gibt es heute das Beckett-Update, Live-Testing aus Deutschland, Erfahrungsbericht unter anderem. Ne?
So nämlich, wir haben ein Auge drauf geworfen und der liebe Prinz Paul hat Karten bei Beckett graden lassen und hat einen kleinen Erfahrungsbericht für uns, den wir heute mit einbeziehen werden und wir freuen uns sehr auf ihn.
Ja, unter anderem. Und wir haben Part 2 der Berliner Card Show als Recap. Diesmal aus der Sicht des Hosts oder einer der Hosts, der gute Richtig. Atze, ist heute mit am Start und schaltet sich heute später dazu und ja, gibt aus seiner Sicht auch mal einen kleinen Erfahrungsbericht. Wie war aus seiner Sicht die Show? Was lief gut? Wo gibt es noch Potenzial? Und da freuen wir uns sehr, auch da noch mal einen Blick zu bekommen von dem Veranstalter selbst. Ja, wie geht's dir sonst, Alex?
Mir geht's tatsächlich sehr gut. Wir beide werden uns ja morgen sehen. Ich bin ja morgen in Frankfurt und komme dann vorbei und werde mal deine Kaffeemaschine in Beschlag nehmen. Ansonsten, die Woche war bis jetzt schon relativ viel zu tun tatsächlich. Hab mich sehr auf heute gefreut und kann da dem Alltag ein wenig entfliehen. Ich habe seit letzter Woche eine neue Karte im Koffer, dazu später. Und ja.
Und bald neues Internet, wie wir festgestellt haben.
Ja, richtig, genau, weil jetzt habe ich eine Festanstellung bei der Graded Moments GmbH bekommen und kann den DSL-Anschluss auch einreichen. Weil wir haben nämlich herausgefunden, in unserem witzigen Stream, den wir am Donnerstag hatten, wir hatten verdammt viel Spaß, wir haben sehr viel gekichert. Wir haben herausgefunden, dass Yannick in Berlin in einer Zelle übernachtet hat. Leider haben wir auch herausgefunden, dass ich eine absolute Bambusleitung habe. Und da bin ich mal auf Spurensuche gegangen. Und vielen Dank, La Cucaracha. Das war wirklich ein Herzensstream und es wird auch bald wieder einer kommen. Und dann haben wir herausgefunden, ich habe einen Router und die Jüngeren von euch kennen diesen Anbieter nicht mehr. Aber lasst es euch von einem alten Mann gesagt sein. Die Regenbogen-Artichocke. Unity Media. Mein Router ist so alt, ich habe doch nur Unity Media draufstehen. Und der ist halt einfach bei 5 Megabit Upload gecapped. Deswegen haben wir das jetzt mal geändert. Das kommt die Tage und dann können wir auch in 4K OnlyFans Content streamen. Das ist der Plan und damit rüber zu dir, Markus.
Ja, da freue ich mich sehr. Sollte eigentlich eine Überraschung sein, aber gut, dass du es jetzt schon rausgehauen hast. Ja, wir sind bald auf einem neuen Kanal auch zu sehen, aber dazu dann auch bald mehr. Grüße gehen raus an alle Christopher Bloner, da Dom ist noch da, Sportscards-Fan 247, euch auch natürlich schön, dass ihr alle am Start seid. Was gibt's bei mir Neues? Ja, eigentlich nicht viel, außer Umzug, der jetzt in 2,5 Wochen gut ansteht und ihr wisst, was so ein Umzug mehr mit sich bringt. Aussortieren, nebenbei die Baustelle betreuen, seit Freitag bin ich auch wieder back im Job nach meiner Elternzeit, also ist gut was zu tun. Aber wie auch du freue ich mich sehr auf diesen Dienstagabend, wo wir einfach so ein bisschen komplett abschalten, einfach in die Welt der Karten tauchen, mit euch gemeinsam und würde sagen,
Hand in Hand.
Hand in Hand gehen wir rein. Vielleicht schon mal ein kleiner Preview. Du hast es schon mal gesagt, oder sagen wir später, ein kleiner Ausblick, was so die nächsten Streams kommen, das sagen wir später zu, genau. Kommen wir erstmal zu den News. Gehen wir rein in die News. Gehen wir rein in die News. Was gab es so die Woche? Wir starten mit dieser News und ich würde dir so ein bisschen die Hand geben, beziehungsweise dir übergeben. Und zwar gibt es ein Update, erstmal wieder Cardshow-News. Wie gesagt, Berlin kommen wir heute nochmal zu, aber hier Hamburg hat announced ein paar Sammler, oder? Am 10.5.
Genau, am 10.5. ist die Trading Card Convention in Hamburg. Just Sports, das heißt Fokus auf Sportkarten, obviously. Und da wurden auch ein paar private Sammler announced. Bad Alpaca, J-Nox, David Krüger, aka der Opa, der immer mit wunderbaren Kids-Packs um die Ecke kommt. Also da ist die Prominenz vertreten. Leuchtturm wird da sein. Hanse Games, unsere Freunde, die uns geradet haben, das ist für immer in unserem Herzen. Und ich glaube, die Show wird ziemlich cool. Hamburg kann das, glaube ich, absolut vertragen, dass da oben mal was geht. Darker wird da sein, Card Hobby ist da, Miau ist da, Zippy ist da, Ultimate Drops ist da, da könnt ihr ein paar Fortuna-Boxen kaufen. Und ich glaube, das wird eine runde Veranstaltung und ist ja auch gar nicht mehr so lange hin, ne? 1,5 Monate. Und dann geht's nach Hamburg.
Ja, dann geht's nach Hamburg und ja, ein paar Große sind auf jeden Fall mit dabei. Und ein paar Private sind auch noch mit am Start. Was vorher auf jeden Fall noch ist, da kommen wir bestimmt noch mal die nächsten Wochen zu, ist vielleicht bald zu, weil ist ja nicht mehr so lang. Kaiserslautern ist, glaube ich, die nächste Show, die jetzt ansteht. Und die ist, wenn ich mich nicht alles täuscht, ist die ja sogar schon in 2 Wochen. Zumindest hatte ich es meistens noch im Kopf, dass es vor Ostern, glaube ich, war. Genau, da gehen wir bestimmt dann nächste Woche noch mal drauf ein. Und also Cardshows wird uns, jetzt fängt die Saison so langsam an, würde ich sagen.
Das ist doch geil. Das macht doch jetzt Spaß, oder?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Genau, das erstmal vorweg, wie immer, ein kleiner Einblick in die Shownews. Und dann kommen wir zu einer News, die hatten wir, glaube ich, letzte Woche so ähnlich schon mal. Aber in anderem Kontext, beziehungsweise anderem Thema dann doch. Und zwar, wie hast du es so schön genannt? The Power of PSA 10.
Mega, oder? Und das ohne KI, Junge. Das ist eine Überschrift für die Ewigkeit. Ja, die. Es war ganz witzig. Die Otani Rookie Auto, die wir hier sehen, wurde jeweils am 20. März verkauft. Total witzig. Beide um die 45, 49 Bits. Und die PSA 10, also PSA Doppel 10 fairerweise, ging weg für 204.000 US-Dollar. Die BGS 9.5 mit einem 10er Autogramm ging weg für 96.000 US-Dollar. Das ist für uns Mathe-LK-Konnoisseure ein bisschen mehr als die Hälfte. Und das ist natürlich ein Brett. Und da habe ich mich so gefragt, ist eine PSA 10, also Doppel-10 fairerweise, so powerful, dass man einfach mehr als doppelt so viel dafür ausgibt, als für eine BGS 9.5.
Das war mal anders, kann ich sagen. Also zumindest, gut, das ist jetzt natürlich ein Case, ne, ein Beispiel für, kann man jetzt nicht sagen, ist bei allen so. Aber natürlich jetzt in dem Fall sehr auffallend, weil es am gleichen Tag ist.
Witzig.
Gleiche Karte und witzigerweise fast gleich viel Gebote drauf, bei dem einen 49, bei dem anderen 45. Ich hatte mal vor 4, 5 Jahren mal ein Video gemacht auf YouTube, lohnt sich das Grading, oder so ein bisschen Vergleich gemacht, wie, wenn ich jetzt die Karte grade, wie entwickelt sie sich, wenn ich eine PSA 10 bekomme oder eine BGS 9.5, da hatte ich mal vor 4, 5 Jahren ein Video zu gemacht. Und da war der Abstand, kann ich mich erinnern, bei 2, 3 Karten, der lag so bei 20-30% ungefähr, war die PSA 10 mehr. Wenn das inzwischen schon hier ja 100% mehr sind oder mehr als 100%, ist das natürlich schon heftig, dass sich das inzwischen schon in so eine Richtung entwickelt.
Also man konnte jetzt nicht mehr nachvollziehen, welche Auktion zuerst ausgelaufen ist tatsächlich, was hätte ich auch noch ganz spannend gefunden. Mhm. Da vielleicht ein Beispiel mit etwas greifbareren Preisen. Slab Auction hatte diese Woche und am Sonntag jeweils eine Michael Schumacher Rookie Card in der PSA 10 auslaufen gehabt. Und die erste ging für 450 Euro, meine ich. Und die jetzt gestern auslief, ich glaube für fast über 500. Das hast du halt schon manchmal, ne? Wenn dann, da werden dieselben Bieter drauf sein und wenn sie dann die erste nicht kriegen, dann kickt FOMO nochmal doppelt so stark und dann ist man ein bisschen spendierfreudiger. Aber bei, also mehr als doppelt so viel ist das, glaube ich, dann auch ausgereizt, das Thema. Fand ich auf jeden Fall nur ganz interessant. Und so sollte es eigentlich nicht sein, weil wie du auch sagtest, früher mal so 20-30% für eine PSA 10, das war mir schön und gut. Aber momentan ist es ja je nach Karte so, dass die War für mehr gehen als für eine als bei einer PSA 9. Und das kann es auch eigentlich jetzt nicht mehr sein. Also das finde ich schon krass.
Ja, stimmt. Das hatten wir letztens auch, ne, dass wir gesehen haben, dass PSA 9 eigentlich schon günstiger ist wie eine RAW-Karte. Also auch mehr PSA 9-Liebe plus mehr Base-Liebe, Leute. Und
ja, absolut.
Ja, auch durchaus BGS-Liebe, lieber Alex. Ich weiß, in deinem Köfferchen willst du auch keine BGS-Kärtchen.
Bei mir kommt nur PSA rein. Also Koffer.
Eine BGS hast du, ne? Eine war es, glaube ich. Zwei sogar.
Zwei. Eine Cam Newton 9.5 und eine Endrick Rookie On-Card Auto.
Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Reslabben hatten wir mal schon drüber gesprochen und dass das immer natürlich
kommt bald.
mit einem Risk verbunden ist. Ja, also krass, auf jeden Fall zu sehen. PSA 10 schon heftig. Natürlich auch das ist noch angemerkt, um da BGS auch noch ein bisschen, haben wir später auch noch mal als Thema. BGS 10 wäre wahrscheinlich auch noch mal was ganz anderes als Level, weil das super schwer zu bekommen ist, so eine Pristine. Dementsprechend wäre das noch mal wahrscheinlich ganz anderes Level, also auch weit über 200.000 gehe ich von aus, wenn alles normal laufen würde. Also auch das sei noch da dazu angemerkt. Genau. Dann kennst du, lieber Alex, Juju Watkins.
Was macht er hauptberuflich?
Sie, nicht er.
Wusste ich, eine Sie. Sie ist dann Sportlerin.
Sie ist Sportlerin. Und zwar ist sie Sportlerin. Jetzt sehe ich gerade, dass das im anderen Fenster geöffnet wurde. Eine Sekunde. Zack, jetzt habt ihr es auch gesehen. Sie ist Sportlerin. Und zwar im Bereich Basketball und da in den USA, noch nicht in der NBA. Da gibt's ja, da kennst du eine Person, oder? In der WNBA, die da spielt, die da heißt.
Kenn ich, Caitlin Clark.
Ja, ich habe gerade den Namen tatsächlich gesucht.
Aber gut, stark, dass du mich Markus, richtig hast. Stark. Einfach mir schön die Kartoffel rüberschieben.
Ich wusste, du kennst sie. Nein, Caitlin Clark ist das Aushängeschild der WNBA, mit auch ein Grund, warum da viele, viele Boxpreise und Karten echt auch in die Höhe geschossen sind. Und hier macht sich die Nächste auf den Weg. Ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht so tief in der WNBA drin, vor allen Dingen noch weniger in der USC, also im College bei den Frauen. Aber da ist eine, die 19 Jahre, glaube ich, ist insgesamt und sich jetzt wohl auf den Weg in die Profiliga oder in die WNBA macht. Und die, und das erwähnen wir ja hier gerne auch immer mal wieder, dass es immer wieder Exklusivverträge gibt. Und auch hier gibt es einen Exklusivvertrag mit Fanatics über mehrere Jahre von der guten Juju. Ich gehe davon aus, dass man sie so ausspricht, Juju Watkins, der ja Memorabilias, Karten beinhaltet und diverse andere Dinge. Ihr erstes Set wird 2025er Bowman University Chrome Basketball sein, 2025. Und ja, man kann schon sagen, es gab eine, die teuerste verkaufte Watkins gerade war 2022, eine Bowman University Chrome Red Shimmer auf 5. Mhm. PSA 10, rate mal.
$15,000?
Was? Nein. Also so viel war es noch nicht, aber $5,000 war die Karte schon mal.
Wow.
Für eine, die eben jetzt 19 ist. Und wahrscheinlich sogar erst, wusste ich auch nicht, erst 2027 eigentlich in die WNBA kommen kann. Also da geht sie krass. Erst rein. Und der Hype ist da dementsprechend so groß schon, dass die jetzt hier schon mal am Start ist. Also
ich finde, diese Preise, die sind teilweise so verrückt, wenn du überlegst, du kriegst ein LeBron-Auto, Jordan-Auto im Highschool respektive College-Jersey. Also LeBron 2000.
Ja.
Keine Ahnung, roundabout. Jordan, je nachdem, wie gut man die Unterschrift sehen kann, so 3, 3,5. Das ist schon richtig crazy. Also das, dann scheint die auf jeden Fall gut werfen zu können, die junge Dame.
Ja, also die hat wohl, war auch, hat schon diverse Meisterschaften, glaube ich, auch gewonnen. Also die scheint echt was drauf zu haben. Wie gesagt, ich bin da jetzt nicht so dabei.
Ich finde übrigens den Einwand gerade sehr gut, Markus. Ich finde das schön, dass der Chat einfach auch das proaktiv anspricht. Es heißt WNBA. Und wir nehmen aber deinen Fehler, tun den in diese kleine Box. Die verschließen wir jetzt und stellen die hier hin und lernen daraus.
Ich hab das, ey, das ist passiert mir ständig, ey. BB Kein Brothers habe ich hier, dann habe ich PWCC, habe ich, glaube ich, immer gesagt. Ja, das Problem. Ist nicht meins, Leute.
Wir sind doch für dich da, Hand in Hand. Inklusiv gehen wir hier durch. Und damit ist nicht der Alkohol gemeint. Wir gehen zum nächsten Thema.
WNBA. Ich werde es noch 100-mal falsch machen, kann ich euch jetzt schon sagen. Grüße auf jeden Fall auch an dich. Danke für die Korrektur, Sportscards-Fan, mein Bester. Und Geki ist auch am Start. Grüße gehen raus an dich. Genau, das noch. Kleiner Exclusive-Deal wieder mal bei Fanatics. Und dann gab's also einen fetten Verkauf. Wir hatten letzte Woche, glaube ich, drüber gesprochen, ein bisschen philosophiert, wo das Ding endet. Ich glaube, wir waren beide daneben, oder? Nee, ich glaube, du hast gesagt, es geht über Millionen, ne?
Nein, ich bin ehrlich. Ich habe gesagt, er landet irgendwie bei 950.000 US-Dollar. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Karte die Millionen US-Dollar Marke knacken wird. Hat sie aber, 1,1 Millionen. Und wer hat sie gekauft? Nicht irgendein Super-Collector, nicht die Pittsburgh Steelers oder Pittsburgh Pirates. Es war die berühmte Firma Dick's Sporting Goods, die Karte gekauft haben, die Karte in Pittsburgh im Store ausstellen wollen. Und es ist natürlich eine ziemlich coole Idee.
Ja.
Jetzt kennt jeder diese Unternehmung. Jeder kennt diesen Laden. Und ich glaube, das lohnt sich tatsächlich. Das war ein ziemlich smarter Move.
Ja. Also es ist auf jeden Fall ein krasser Marketing-Move, ne? Also die stellen das aus. Die Karte wurde aufgrund der Story, die wir hier ausgiebig diskutiert haben und vorgestellt haben, sehr bekannt dementsprechend. Und
genau.
Ja, mit diesem ganzen Marketing ist diese Karte jetzt dort zu sehen und wird dadurch alleine schon so, ist quasi die Mona Lisa des Dicks Sports Goods Stores.
Die Mona Lisa des Dicks.
So heißt der Laden, ich kann dafür nichts.
Ja, ja, ich muss das nur mal wieder kurz wiederholen, das fand ich sehr witzig. mal Spaß beiseite, es wird sich auf jeden Fall lohnen. Ne? Da werden super viele Menschen einfach hinfahren und selbst wenn du sagst, dass da irgendwie, weiß nicht, am Tag 40, 50 Menschen mehr dahin fahren, am Wochenende vielleicht irgendwie 100, 150, gucken sich da den Prügel an und kaufen dann noch ein bisschen was. Das ist für die schon ein ziemlich nicer Marketing-Move. Und auch steuerlich gar nicht so uninteressant, weil wenn sie die behalten und die nicht verkaufen, kriegen die da wohl auch ordentlich Steuern wieder zurück. Das ist auch ganz interessant.
Ja.
Müssten dann zwar nachversteuern, wenn sie sie verkaufen, aber es ist natürlich auch eine schöne Betriebsausgabe.
Definitiv, definitiv. Also ja, über 1,11 Millionen US-Dollar. Krass auch, dass die teurer war wie die Super Refractor, war aber eigentlich abzusehen fast. Ne? Also die One of One Super Refractor, ich meine, es ist ja auch eine One of One. Mit dem Debut-Patches ist das natürlich hier ein neuer Hype gekommen. Da kommen wir übrigens gleich nochmal zu einem neuen Chase außer der Debut-Patches. Ja, und das Krasse ist, weißt du, wie viel, also von 50 Debut-Patches, wie viel von den 50 teurer waren wie die Super Refractors der jeweiligen Spieler? Oder rate mal, weißen Wissen tust du es wahrscheinlich.
Also entweder jede oder keine.
Fast jede. 46 Krass. Der 50 ja. teuersten Rookie-Debut-Patch-Karten übertrafen die Super Refractor-Preise tatsächlich.
Kannst du aber auch verstehen. Hm? Ganz ehrlich, das ist, ich kann es aber auch verstehen. Also es ist das erste Mal, dass es diesen Patch gibt. Ja. Die Karte sieht unfassbar clean aus. Und wir haben ja, glaube ich, jetzt auch danach, wenn du auf den nächsten Link hüpfst, haben wir ja auch einen Rookie gehabt, den guten Will Klein, der sich sein Debut-Patch gekauft hat. Ja. Die war wohl zum Verkauf, er ist reingegangen und hat sich die Karte jetzt gesichert. Und ich glaube, wenn du der Spieler bist und du hast die Möglichkeit, diese Karte zu kaufen, das ist ja unfassbar. Also das habe ich mich eh schon so ein paar Mal gefragt. Du machst dein erstes Spiel, das Trikot wird dir eher ein Stück weit entrissen, dann wird der Patch da irgendwie rausgeschweißt und ja. Also ich finde das schon cool, dass er die Karte jetzt hat.
Gibt's ja ein paar, ne? Also gut, Debut-Patch weiß ich jetzt nicht, aber das ist schon, das finde ich auch geil. Also das hat er dann auf X, glaube ich, gepostet oder irgendwo.
Ja.
Ja, also feiern wir ja sehr immer, wenn Spieler ihre Karten oder generell Karten sammeln, wenn es dann noch die eigenen sind, umso geiler. Und ja, wie du schon sagst, ne, man stellt sich so vor, die gehen nach dem Spiel raus, dann ziehst du das Trikot aus. Willst du es eigentlich wahrscheinlich als Spieler, so in meinem ersten Spiel, würdest du es eigentlich gern behalten? Dann kriegst du erstmal den Patch ab.
Ja, total.
Ja. Ja, stimmt schon. Ganz cool. Krass eigentlich, ne? Aber ja. Mhm. Nächste Chase ist aber folgender. Also, wir haben jetzt den Debut-Patch gehabt und was gibt's noch, was man, womit man chasen kann, womit man Geld verdienen kann? Natürlich nehmen wir noch ein anderes Logo, was wir auf so ein Jersey packen können. Aber nicht bei Spielern vielleicht in ihrem ersten Spiel, sondern Spieler, die sich's verdient haben, sage ich mal, die ja eine gewisse Awards gewonnen haben. Unter anderem Ohtani, Aaron Judge, Chris Sale, Skubal, Paul Skeens und Louis Gill, die, ja, wie man hier sieht, sogenannte MVP Gold Logoman Patches haben. Man hat hier auf einem Bild gesehen, wie die hinten auf dem Jersey drauf gemacht werden. Und das wurde jetzt announced von Topps mit dem nächsten Patch für diese genannten Spielern, dass die demnächst als Unique Autographed Logoman Trading Cards erscheinen werden.
Ja, das muss man, glaube ich, jetzt mal ein bisschen beobachten, wie inflationär das jetzt wird. Ne? Ja. Ich glaube, mit dem Ohtani haben sie das ganz charmant gemacht, der keinen Debut-Patch hatte. La Cucaracha schreibt, das nächste Mal werden dann Tattoos auf der Haut rausgeschnitten. Hätten sie wahrscheinlich in der NBA deutlich mehr zu tun als beim Baseball. Aber nein, man muss, glaube ich, mal gucken, wo die Karten landen, wie die Nachfrage sein wird. Ja, klar, das sieht total clean aus, mega cool. Goldener Patch, schwarze Karte, minimalistisch gehalten, goldene Akzente, One-of-One, On-Card-Auto. Natürlich auch absolute Bretter. Aber natürlich, wenn das jetzt dann irgendwie jedes Mal passiert, weil irgendein Hamster da Geburtstag hat, dann verlieren die Dinger auch relativ schnell an Wert leider.
Ja, eben, ne, wenn du das jetzt irgendwie 35 Patches irgendwie überall mal drauf packst, dann ist es halt nichts mehr Besonderes mehr, wie es bei allem halt so ist, ne?
Genau.
Dann hat das Player One wenigstens einen Sinn, das stimmt allerdings auch. In dem Fall ist es dann auf jeden Fall Player One, definitiv.
Ja. Hast du eigentlich also ich meine, du bist ja kriminell, du hast ja Tattoos, Markus, ne? Du bist
kriminell und hab Tattoos,
ja. Kriminell, genau. Hast du denn ein Tattoo, von dem du sagen würdest, das siehst du auf einer Karte? Also ein Logo vom BVB zum Beispiel oder meine Initialien. Würdest du sagen, komm?
Das ist eine wirre Frage, aber nein. gibt's nichts, wo ich jetzt sage, das würde ich auf einer Karte sehen.
Okay, ich werde direkt bedroht im Chat. Ja, ich, war ja ein Spaß. Ist ja okay. Ich habe keine Tattoos, ich traue mich das einfach nicht. Alle Kriminellen hier. Ja, super, perfekt, sehr gut. Das stark. Sehr gut, Alex. So.
Genau.
Dann wechseln wir bitte das Thema jetzt mal. Danke.
Ja, wir haben auf jeden Fall einen neuen Chase. Wir gucken mal, wo die Reise hingeht. Vor allen Dingen da auch die Preise. Haben wir natürlich, behalten wir im Auge.
Im Auge. Wir sollten vielleicht mal mit Holy sprechen, ob die uns so Holy-Sonnenbrillen zur Verfügung stellen könnten. Das wäre schon richtig stark. Dann könnten wir es immer so aufziehen, wenn wir den Spruch droppen.
Ja, La Cucaretta schreibt es richtig. Alex, du weißt schon, zum einen gibt es dann das Graded Moments Tattoo Handpoked bei Markus. Ja, das hat er noch nicht erfahren. Das wollte ich ihm dann zur Überraschung zum Einjährigen eigentlich schenken. Aber gut, dass du schon verraten hast, La Cucaracha. Vielen Dank dafür.
Perfekt, jetzt ist die ganze Romantik weg. Okay, sehr gut. Heute machen wir uns alle keine Freunde.
So, kommen wir erstmal schon mal kurz Announcement an den lieben Prinz Paul. Ich habe das Anklingeln freigeschaltet. Du könntest also quasi dich schon mal einladen lassen. Während wir zu unserer, glaube ich, vorerst erstmal letzte News kommen und dann das Update oder den Erfahrungsbericht zu Beckett schon mal hören und dann Berlin Card Show reingehen. Genau, letzte News vorerst, und zwar das Thema Darts ist so ein bisschen der Hype, sage ich jetzt mal, ist ja momentan wieder rum, der kommt wahrscheinlich wieder dann,
ja,
wenn die großen Tournaments kommen. Aber was ist hier passiert?
Obacht. Ultimate Drops. Und jetzt noch mal kurz vorab, ich finde, was die Jungs in letzter Zeit raushauen, es ist unfassbar, die Qualität wird gefühlt von Drop zu Drop besser, die Motive, die Designs werden ansprechender, und jetzt gibt's von Gabriel Clemens, den German Giant, und den kannte sogar ich tatsächlich, On-Card-Autogramme, die ziemlich nice aussehen. Wir wollten es einfach noch mal hier mit reinnehmen. Ein Design ist bereits vergriffen. Relentless Scorer gibt's nicht mehr, Freunde. Es gibt noch mal eine Karte, den 50 Finish Club gibt's. An Otani angelehnt. Kicher, kicher. Und dann gibt's noch die Giants Precision. Precision 99,99 €. Und den Finish Club gibt's für 109,99 €. Könnt ihr auf der Ultimate Drop Seite bestellen, nach Hause schicken lassen und bewundern.
Also designtechnisch ist das echt eine Wucht. Also das,
voll.
Wenn du so überlegst, total, so die ersten Karten, das, ich bin ja großer Tyson Beck-Fan, auch so ein Designer, der mit diversen US-Pros auch schon diverse Karten gemacht hat. Und das geht für mich schon so in die Richtung, so wie die Karten hier designt sind. Und sehen richtig gut aus. Krass auch, dass ich meine, dass die einen schon ausverkauft sind. Was ja auch auf jeden Fall schon mal dafür spricht. Und ja, für alle anderen ist hier noch was am Start. Zumindest ein paar geile Sachen.
Richtig geile Karten. Richtig coole Karten. Also guckt da rein, wenn ihr darauf Bock habt. Ultimate Drops momentan wirklich am Kochen, wie man so schön im Deutsch-LK sagt. Und einfach mal reinluschen, ob da was für euch mit dabei ist.
Ja, gab sogar ein Early Access Special. Das heißt, unter allen Early Access Käufern wird ein Gabriel Clemens signiertes Trikot noch verlost. Auch ganz geil. Und die suchen nach tatsächlich hier Stellen, werden gesucht. Also hier ist auf jeden Fall alles am Start bei Ultimate Drops. Die geben Gas. Ja. So, ich habe dir eine Einladung geschickt, Prinz Paul. Ich glaube, du musst sie noch annehmen. Dann kannst du, glaube ich, dann gleich reinkommen. Wir hatten das ja schon mal probiert. Da hat es tontechnisch nicht so funktioniert. Vorhin hat es der gute Alex einmal mit Prinz Paul getestet. Da hat es funktioniert. Hoffen wir, dass das gleich noch mal am Start ist. Genau, das war es erstmal zu den News. Wir hatten, Prinz Paul hatte uns geschrieben, dass er... Du bist doppelt am Start, aber nicht mehr lang. Dass er das Beckett-Thema getestet hat und ja, und hat gesagt, er gibt da seinen Erfahrungsbericht gerne weiter, nachdem er da den in Discord bei uns im Cardland-Discord reingeschrieben haben. Da an der Stelle nochmal vielen Dank. Und ja, und da war eben nicht alles so rund gelaufen und wir haben gesagt, dann erzähl's doch am besten auch selbst nochmal euch und dann könnt ihr gegebenenfalls ja auch vielleicht Fragen stellen direkt, wie der ja, Prozess war mit Beckett in Deutschland. Und wir versuchen jetzt mal, ihn hier schon einmal reinzuholen und gucken wir mal, ob man ihn, also sehen tut man ihn schon mal, das ist schon mal gut.
Könnt ihr mich hören?
Aber sowas von.
Ich höre dich und ich hoffe, der Chat, der jetzt gleich reinschreibt, hört dich auch. Wir haben übrigens das gleiche Licht, sehe ich gerade. Wir sitzen gleich im Zimmer, aber wir haben das gleiche Licht.
Kommst du auch aus Frankfurt oder warum sind die
LEDs nee, ich komme nicht, nee, komm nicht aus Frankfurt. Ich müsste mal bloß kurz schauen, wie ich euch hier muten kann, dass ich höre euch nämlich doppelt.
Das kriegen wir noch hin. Eins musst du muten, dann. Genau, Janni schreibt auf jeden Fall, man hört dich. Euch habe ich jetzt gerade mal hier noch getauscht, damit du auch in deinem richtigen Binder sitzt, ja, lieber Alex.
Danke, Markus, das ist sehr nett.
So.
Perfekt. Ja, schön, dass es klappt. Thumbs up, schreibt auch 2K50VTG. Vielen Dank, Paul. Genau, vor zwei Wochen haben wir es schon mal probiert. Da hat es noch nicht geklappt. Letzte Woche warst du fleißig und hast gesagt, heute ist es soweit. Heute haben wir es gepackt. An der Stelle nochmal vielen Dank, dass du ja, dich bereit erklärst, überhaupt hier reinzukommen und sagen, wie dein Erfahrungsbericht mit Beckett war. Aber bevor wir reingehen, vielleicht magst du kurz was zu dir sagen, wer du bist und ja, was du so erzählen magst über dich.
Genau, ich bin der Paul, bin 37 Jahre und komme so eine Stunde von München weg, aus Bayern, Süden Deutschlands, ganz weit unten. Und ja, genau.
Du sammelst was?
Angefangen, also das ist eigentlich so die gleiche Geschichte wie jeder hat, glaube ich, früher so in der Schule Pokémon Caps, hat dann irgendwann nachgelassen. Dann Sticker habe ich viel gesammelt. Also ich sammle tatsächlich nicht nur Karten, sondern auch viele Stickers und lasse auch viele Sticker oder versuche zu graden zu lassen. Sticker ist immer ein bisschen schwieriger wie Karten. Genau, und habe dann früher immer ja, Bundesliga gesammelt und 2020 dann während der Corona-Zeit ja, viel mit Karten angefangen. Und tatsächlich vor zwei Jahren habe ich dann oder anderthalb Jahren habe ich dann erstmal entschieden, ich mache eine eigene PC auf und in meinen Koffer kommt nur PSA.
Irgendwo schon mal gehört. Irgendwo habe ich es schon mal gehört.
Genau. Guter Mann. Ja. Finde ich sehr sympathisch.
Jetzt bin ich aber noch mehr neugierig, warum du dein Beckett getestet hast, aber da kommen wir dann gleich zu.
Ja, ja.
Findet man dich auf unserem Discord. Findet man dich sonst auf Socials? Kann man dir irgendwo folgen? Oder bist du
da? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe meine Social-Kanäle alle nicht auf Sportkarten oder so ausgelegt. Das ist bei uns in Bayern ist das so ein bisschen anders, so ein bisschen nicht so verbreitet ja, habe aber tatsächlich überlegt in letzter Zeit, mir extra Kanäle dafür aufzumachen, auch mal so wie Alex oder so Karten oder gibt es ja noch andere Leute im Discord, die ihre Karten sehr schön präsentieren.
Ja.
Und ja.
Ja, cool.
Da ist die Überlegung auf jeden Fall da.
Ja, sonst hättest du hier nochmal das platzieren können, aber dann kann man das noch nachholen. Ja, du hast Beckett getestet. Magst du einfach mal loslassen oder loserzählen, einmal, wie du dann zu Beckett kamst, wenn du nur PSA sammelst und wie der Prozess so allgemein war und der Chat gerne Fragen stellen, falls ihr Fragen habt.
Genau, also zu Beckett bin ich gekommen, weil ich wollte es einfach testen so und ich habe eine Karte gekriegt von Topps, die 1:1 Lost Rookie Hüllet. Und die hat halt in meinen Augen sehr, sehr gut ausgesehen. Und da bin ich auch von einer guten Bewertung ausgegangen. Und die Marks of Excellence, die habe ich Just for Fun, die sah auch sehr gut aus, habe ich auch mitgeschickt. Und dachte mir, wir probieren es einfach mal aus, wie der Vergleich ist, weil ich hatte bis jetzt immer nur zu PSA geschickt und wollte einfach auch mal einen Vergleich haben oder genau das Abwägen so. Und da es in Deutschland ist, ich, wie ihr schon öfters an die gesagt habt, immer über den Thai schicken. Und dann sind es ja doch teilweise auch wertvolle Karten, hochwertige Karten. Und ja, und da bin ich dann, habe ich mich für Beckett entschieden, das auszuprobieren. Klang ja auch erstmal alles sehr gut. 19 Euro hier für Standard und ne, kurze Wartezeit. Ja, und da habe ich mich dann dafür entschieden. Mhm. Hab Anfang Februar am Wochenende mich hingesetzt. Erste Problematik war schon, den Namen der Karte einzugeben. Also Beckett hat eine eigene Bibliothek oder eine eigene Datenbank. Meine Karten wurden nicht gefunden. Die kannst du aber dann manuell eingeben, wie bei jeder anderen Seite dann auch. Mhm. Und ich habe dir heute noch das Foto geschickt. Hast du das noch bekommen? Da sieht man ja auch unten, was ich halt auch tatsächlich da dann eingegeben habe. Und ja. Die habe ich Discord vorher noch mal gesehen.
Ja, ich gucke gerade mal rein, ob ich sie jetzt...
Geschickt, Entschuldigung. Geschickt habe ich dir die vorher noch.
Es ist dieser Online-Einlieferungsschein.
Genau. Okay. Das war quasi so der Einlieferungsschein, wie ich meine Karten da eingeliefert habe oder angegeben habe.
Ja,
die Lost Rookie hat er leider auf Deutsch übersetzt, also da steht Last Rookie, glaube ich, oder so, oder letzte Rookie, aber ja, weil ich halt, genau.
Ja, ich guck mal gerade, ob ich das hier schnell reinholen kann, es müsste aber schnell gehen, dann haben wir das hier auch sichtbar für euch, für die zumindestens im Chat dabei sind. So, das ist es hier. Ich hoffe, jetzt haben wir nicht irgendwo deine Adresse oder so. Nee, die hast du rausgemacht.
Nee, die hatte ich schon rausgemacht. Ja. Sehr gut. Genau, also hier unten sieht man, dass die 24 Post Now Last Rookie Bullet 1-2-1 und die von Topps Chrome UEFA Cup Competition Marks of Excellent Jude Bellingham 25 die Orange gewesen. Genau, die habe ich als Topps Now
krass. Okay.
Ich kaufe auch nur Cases. Ich bin schon zweimal hart übers Ohr gehauen worden. Auch in Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay.
Ihr Thema im letzten Stream. Das muss man sich mal vorstellen. Darf ich kurz die Geschichte erzählen? Entschuldigung, dass ich vom Thema abweiche. Ich bin Stranger Things Fan. Hatte mich entschieden, 40 Blasterboxen Stranger Things Season 4 zu kaufen in Deutschland von einem sehr großen Hersteller. 40 Blasterboxen ist ein Case. Der Hersteller hatte die sehr günstig angeboten. Ich dachte mir, okay, ja, nimmst du sie. Als sie ankamen und alle einzeln waren, dachte ich mir schon, okay, da stimmt was nicht. Und ich hatte in allen 40 Blasterboxen nicht ein Hit drin.
Okay.
Also für mich kam das so alles zusammengewürfelt. Ich will niemandem was unterstellen, um Gottes Willen, aber ich hatte keine Reliktkarte, kein Autogramm, keine nummerierte, also wirklich gar nichts. Das okay. war und ja, war auch ein stolzer Preis, den ich dafür bezahlt habe. Ja, hab mir dann nochmal welche gekauft in einem Case und da war schon das eine oder andere dabei. Also deswegen kaufe ich meistens nur noch Cases, Sealed Cases, einfach von den großen Unternehmen. Da zahle ich lieber ein bisschen mehr, aber ich habe das, was ich möchte.
Ja, ja, ja.
Ist natürlich leider traurig, aber das ist, ja, ist leider so.
Ja, wichtiger Punkt.
In meinen Augen.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Zweite Mal hatte ich dann Teamsets geholt von FC Bayern München. Auch, glaube ich, 20 oder 30 Packungen, hatte ich ein Autogramm drin. Ne? Und dann habe ich mir ein Sealed Case geholt und da waren 3 Autogramme drin. Also diese Relation, das ist halt, ne? Und viele nutzen das halt leider aus, machen die Cases auf, wenn sie einen Hit ziehen, tun sie die anderen Boxen dann verkaufen für einen Fünfer günstiger. Du denkst, du machst einen Schnapper und läufst halt leider in die Falle rein.
Ja.
Ja, ist halt leider ja traurig.
Ja.
Genau, so viel zu dem Thema.
Genau, kommen wir zu Beckett nochmal zurück. Genau, du hast es eingetragen, du hast, was wir eben gesehen haben, da hat man dich, glaube ich, akustisch leider nicht so ganz verstanden, aber du hast die zwei Spieler dort eingetragen.
Genau.
Du hast gesagt, das war eben, die erste Hürde war, deine Karte war nicht so ganz zu finden, das heißt, man musste es manuell schon mal eintragen. Sonst vom Rest, Kaufprozess war okay.
Ja, dann kam halt noch, man muss, also dieses, es gibt kein Value bei Beckett, stimmt nicht ganz, ne? Weil man muss tatsächlich ein Value angeben für Versicherung. Mhm. Also ja, das ist auch ein Schritt, sonst kommst du im Prozess nicht weiter. Also du kannst dann natürlich 1 Euro angeben, aber wenn es eine 500-Euro-Karte ist und die verloren geht, dann hast du halt Pech gehabt. Na, dann kriegst du halt 1 Euro erstattet. Mhm. Na? Also du machst dir damit keine Freude, würde ich jetzt sagen.
Ja.
So. Genau. Und der Prozess so an sich war dann selbsterklärend. Du wirst auch an die Hand genommen. Also da war jetzt nichts Problematisches mehr dabei. Okay. Das hat alles gut funktioniert. Ich habe die dann weggeschickt, ganz normal mit dem Paket. Ich habe dann 3-4 Tage später auch eine E-Mail bekommen, dass das angekommen ist. Und dann kam der nächste Schock oder der erste Schock. Meine Karten wurden in die Datenbank bei Beckett eingetragen, aber leider nur eine. Also nur die Bellingham wurde eingetragen, aber die One of One von Rüllet wurde nicht eingetragen. Dann habe ich über einen Support, also kann man eine E-Mail schreiben an den Kundenservice.
In Deutschland dann? Also kriegst du die E-Mail genau. Aus Beckett Deutschland oder von wo kommt
Boah, müsste ich schauen. Müsste ich dann später mal schauen und kann dir nochmal Info geben.
Aber in Deutsch geschrieben.
In Deutsch geschrieben, alles in Deutsch, also ich habe alles verstanden und okay. Genau. Ich habe dann eine E-Mail dahin geschrieben, die hatten sich auch wirklich gleich am nächsten Tag gemeldet, dass das ein Softwarefehler wohl ist, dass die Karte bei ihnen im Lager hinterlegt ist, dass wirklich zwei Karten da sind und dass ich mir da keine Sorgen mache. Ich habe die E-Mail dann auch abgespeichert als Beweis, dass das alles so passt und dass ich das auch da habe. Genau, also da muss ich wirklich sagen, top, da kann man gar nichts sagen.
Okay.
Ich wurde auch über jeden Schritt informiert. Also die haben mir dann gesagt, die Karten sind gegradet. Ne? Was ich ein bisschen blöd fand, ich weiß nicht, wie es als Direkteinsender bei PSA ist, aber ich wusste direkt meine Grades. Ich weiß nicht, ob das beim Direkteinsenden bei PSA auch so ist.
Ja, also es gibt ab irgendeinem Status, weiß ich, kriegst du deine Grades auch genannt, wenn du willst.
Okay.
Das auf jeden Fall auch. Also du kannst es sehen, wenn du willst, ab einem
irgendeinem Status. Aber bei Beckett ist es so, wenn du, die Karten sind gelistet und wenn sie fertig mit den Graden sind, steht gleich das Grade da. Also du zwang, und sie schicken es dir auch so per E-Mail. Okay. Also, ja, der Überraschungseffekt war so ein bisschen weg. Das hat dann nochmal, glaube ich, 5-6 Tage gedauert, bis sie dann bei mir waren. Mhm. Ja. Und dann habe ich die ausgepackt und dann habe ich sie mir so ein bisschen genauer angeschaut. Also ich war natürlich sehr enttäuscht über das Grade. Ich habe auf beide Karten 8,5 bekommen. Auf die Bellingham habe ich Auto 10 und dann 8,5. Ich hatte eigentlich schon mit so einer 9,5 gerechnet. Hab mir dann die Karten auch angeschaut. Ich meine, ich bin kein Grader, aber du hast ja die Karten da. Ich hatte sie dir letzte Woche geschickt. Bei der One of One eine 8 auf Centering fand ich schon ein bisschen hart, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich wirklich schlimmere Karten gesehen. Und der Abstand nach oben und unten, der ist halt wegen dem Rookie-Zeichen so. Der ist bei allen Karten so. Ja, aber da kann man drüber diskutieren.
Mhm.
Wie gesagt, war so ein bisschen enttäuscht, muss ich auch ehrlich sagen. Das Label war auch falsch gedruckt. Also anstatt, ich habe sie als Topps Chrome Competition angegeben und sie haben ja dann Topps Chrome Studium draus gemacht oder Stadium draus gemacht.
Also
war ich ein bisschen enttäuscht.
War wirklich auch falsche Serie, die sie da hinterlegt haben.
Ja, es war genau, auch eine falsche Serie. Ja. Also es ist tatsächlich, sie wurde als Stadium Chrome gegradet mit Label und es ist aber tatsächlich eine Marks of Excellence aus der Topps Competition.
Ist halt schon. Ja, ich glaube, das Problem ist bei diesen Marks of Excellence Karten, die kannst du ja in verschiedenen Produkten ja ziehen.
Ja, auch in der Merlin, genau und so.
Genau, das macht es dann so, glaube ich, so ein bisschen tricky. Und dann weiß man, glaube ich, dann nie, welche Datenbank die dahinterlegt haben. Du hast natürlich vollkommen recht, wenn du das da angibst und du hast sie aus dem Produkt gezogen, wäre jetzt auch meine Erwartungshaltung, dass das dann auch entsprechend richtig da eingetragen wird.
Ja. Genau, ich glaube theoretisch, ich weiß, bei PSA kannst du das reklamieren, dass du quasi einen falschen Titel hast. Hast du es reklamiert oder hast du
dir was? Nein, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war so bitter enttäuscht. Ich habe beide Karten, sind nicht mehr in meinem Besitz. Die sind auch beide schon weg. Also ich werde auch bei Beckett keine Karten mehr graden lassen.
Okay.
Ja. Also
einmal das ist, Erfahrung tut, gemacht.
Ja, und genau. Kosten haben sich dann irgendwo auf, glaube ich, 65 Euro für beide Karten. Autogramm muss man natürlich dazu bezahlen, 5 Euro. Es kommen dann noch 15 Euro Versicherung oben drauf bei 1000 Euro Value. Habe ich jetzt, glaube ich, 15 oder 16 Euro Versicherung bezahlt. Dann der Versand mit FedEx oder mit, dann der Versand nach zu, versichert zu Beckett nach Berlin, glaube ich, also so da in der Nähe. Ja, oder, ja. Irgendwo da in der Nähe.
Ja.
Genau.
Ich glaube, das Thema ist bei den Einsendungen an Beckett, es lohnt sich fast nur, wenn du wirklich mehrere Karten da halt hinschickst. Ne? Dieses Thema mit der Versicherung, dann der Versand, das ist dann schon ziemlich happig, wenn man dann irgendwie ein oder zwei Karten da hinschicken will. Ne?
Wie ihr heute schon angesprochen habt, also wenn man Beckett-Fan ist und das für seine eigene PC nimmt und sagt, okay, ich stehe auf das Label, ich stehe auf das Design, das gefällt mir, dann mach das, tu das. Aber wenn man auf Value aus ist oder sagt, man gammelt auf eine Prestige oder auf eine Black Label, dann kannst du so bitter enttäuscht werden und du machst halt aus einer 500-Euro Raw-Karte, machst du halt eine gegradete 500-Euro-Karte. Ne? Wenn nicht noch schlechter. Also bin kein Profi, aber
ja. Okay. Also natürlich muss man immer dazu sagen, Leute, ist natürlich alles ein Erfahrungsbericht. Ja, bei anderen.
Das ist meine Meinung. Genau.
Kann durchaus auch jemand sagen, wo begeistert ist. Aber deswegen sind wir sehr dankbar, dass du deine persönliche Erfahrung irgendwie geteilt hast mit dem Ganzen. Ich meine, wir haben jetzt eine Möglichkeit in Deutschland, das zu tun. Was ja schon ganz cool ist. So wie ich dich verstanden habe, war der Prozess an sich jetzt auch mehr oder weniger easy und man muss jetzt die Karten nicht über Thai schicken, sondern kann es einfach innerhalb von Deutschland hin und her schicken. Es ging relativ schnell, so habe ich es jetzt zumindest auch verstanden. Ne?
21 Tage tatsächlich, ja, hast du recht. Also wie gesagt, vom Service her und so kann ich, also was Kundenservice betrifft, was Schnelligkeit oder Kommunikation, wo ist meine Karte, was macht meine Karte, wenn du den Support anschreibst, kann man wirklich, absolut kann ich mich nicht beschweren oder kann ich nichts Negatives sagen.
Ja. Ja. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Und dass jemand auf Deutsch, dass du einen deutschen Ansprechpartner hast und so, das ist natürlich für den einen oder anderen vielleicht auch ein relevanter Punkt. Aber natürlich hattest du auch ein paar Hürden genannt, beziehungsweise Fehler genannt, die natürlich dann nicht passieren sollten. Eine Frage gibt es im Chat: Gibt es das Beckett Loyalty Programm auch via Deutschland Direct Grading? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Kannst du das beantworten? Weißt du das?
Nee, kann ich auch nichts dazu sagen. Ich habe heute irgendwie wieder 20% Gutschein oder so bekommen, aber das ist auch
Aber die schicken dann schon noch mal ein bisschen Promo, wenn du da einmal gegradet hast.
Ja, okay. Ja. Du kannst auch als Gast graden lassen. Du musst jetzt nicht unbedingt einen Account anlegen, aber genau.
Ja.
Cool.
Ja.
Ja. Vielen, vielen Dank.
Wenn sonst keine Fragen sind im Chat, dickes Dankeschön. Ich konnte jetzt die Karten nicht zeigen, weil anscheinend, wenn ich den Bildschirm gewechselt hat, dann hört man dich nicht mehr. Deswegen kann ich die sonst später nochmal zeigen.
Okay.
Aber ja, tausend Dank, dass du gesagt hast, ich bin da bereit, irgendwie zu erzählen. Und ja, dem einen oder anderen wird es sicherlich helfen bei der Entscheidung.
Ich bedanke mich, dass ich da sein durfte.
Und sehr gerne. Falls man mit dir schreiben will, Fragen hat, auf Discord findet man dich unter Prinz Paul auf unserem Cardland-Discord. Prinz Paul ist am Start. Und ansonsten während des Streams noch, könnt ihr gerne natürlich auch noch in den Chat Fragen stellen. Vielen Dank, Paul, oder? Gehe ich von aus?
Genau, ja, Paul.
Vielen Dank, Paul. Grüße in den Prinz. Süden. Und wir hören und sehen uns.
Mach's gut. Alles klar, vielen Dank. Schönen Abend noch.
Ja,
ciao. Ciao.
Markus, da ist doch die Kehle ein wenig trocken geworden bei diesem spannenden Thema. Hast du was zu trinken parat?
Ich habe tatsächlich nichts zu trinken, ist aber nicht so schlimm. Also es geht noch. Jetzt müssen wir mal gucken, ob unser nächster Gast, der hat mir nämlich eine Sprachnachricht geschickt, die muss ich kurz mal abhören.
Vielleicht mal kurz in der Zwischenzeit, in der Zeit, in der Markus telefoniert. Ich habe letzte Woche Post bekommen aus den USA von FedEx und ich habe tatsächlich eine Grail-Karte in den Koffer packen können. Und zwar ist es kein anderer und kein geringerer als ein aufstrebendes argentinisches Fußballtalent. Moment. Da ist er. Leo Messi, Freunde. On-Card-Autogramm. Auf 99. Tops Chrome. Neongrün mit pinken Akzenten. Da kracht's richtig. Und ich bin sehr glücklich, dass sie jetzt bei mir ist.
Sehr schöne Karte. Ich habe sie tatsächlich bei dir auch auf deinem Instagram schon gesehen. Danke. Ich habe ja tatsächlich am Anfang gesagt, eine komische Farbe.
Hat er gemacht.
Aber da habe ich diesen Holo-Effekt dieser grünen Farbe tatsächlich noch nicht so richtig gesehen. Also ist echt.
Es ist schon, also ich muss echt sagen, auf Bildern kommt das halt immer nur so halb so gut rüber, so wie wir beide auf Tinder natürlich. In echt punkten wir dann mit Tiefgang, so auch wie diese Karte mit dem Neonfoil. Und das ist echt, wer ist dieser Messi? Das ist ein aufstrebender Junge aus Buenos Aires, hauptberuflich eigentlich Rinderviehzüchter und er tritt manchmal gegen Ball und er macht das ganz okay. Nee, ist echt, echt cool. Jetzt habe ich ihn als On-Card-Autogramm, habe ihn dann auch direkt mal neben Ronaldo platziert in meinem Feed. Und jetzt können sich die beiden da streiten, wer der Größere ist aller Zeiten.
Wer fehlt jetzt noch von deinen Goats?
Oh, da ist noch einiges auf der Liste tatsächlich. Also ich bin gerade noch dran an einer Pelé-On-Card-Auto. Das ist aber super, super schwierig tatsächlich. Gibt da nicht so viele von dem guten Mann. Und dann geht's so weiter. 1931er Walt Disney Wookie Card mit Mickey Mouse drauf. Ist noch irgendwie auf der Liste. Eine Babe Ruth Gaudi wird auch noch kommen. Michael Jordan, Kobe Bryant, also die Liste, die gibt noch einiges her natürlich, Freunde. Da wird der Content niemals ausgehen. Aber ich glaube tatsächlich, als nächstes wird's das Thema Michael Jordan werden. Dazu gibt es auch bald ein Video, weil ich brauche eure Hilfe tatsächlich. Welche Karte wir uns Hand in Hand kaufen für meinen Koffer, da bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Und da werden wir mal der Sache auf den Grund gehen, welche ist denn jetzt die Rookie-Karte des Michael Jordans? Und dann finden wir das heraus und kaufen uns die Karte als Team.
Also Fußball hast du aber durchgespielt jetzt, oder? Der Fußball ist durchgespielt.
Wenn jetzt Pelé noch kommt, Maradona, bin ich ganz ehrlich, habe ich so gar keinen Bezug zu. Also ich verstehe das und Hand Gottes und mag gerne Uhren und allem Zip und Zap. Irgendwie habe ich da nicht so die Bindung zu tatsächlich.
Beckenbauer?
Weil ich meine, bei Beckenbauer habe ich schon.
Ach stimmt,
Beckenbauer habe ich. Gerd Müller habe ich schon. Goldjunge Mario habe ich schon. Also Fußball ist, glaube ich, weitestgehend durchgespielt. R9 habe ich. Ronaldinho fehlt noch. Der soll auch noch kommen. Henri habe ich, Kindheitsidol.
Bergkamp? Ja. Da hatten wir, das erinnert mich gerade an unseren Donnerstagstream.
Ich weiß nicht, wer von euch Donnerstag mit dabei war im Livestream. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Stand das war auf der Berlin Card Show. Der hat dann versucht, Melmar die Arsenal Box Club Edition anzudrehen. Und der Verkäufer hat in jedem dritten Satz gesagt, ja, aber das ist doch Bergkamp drin. Es ist doch Bergkamp drin. So, aber Atze ist jetzt ready.
Genau, Atze ist ready. Atze, du musst quasi im Twitch müsste dir stehen, dass du hier anklingeln kannst oder dich dazuschalten kannst. Da musst du draufdrücken. Und dann schicke ich dir eine Einladung und dann kannst du hoffentlich dazukommen. In der Hoffnung, wir kriegen das heute technisch alles so hin. Genau. Ja, das wäre so der Plan. Ich gucke mal, ob ich dir die Einladung aber auch so schicken kann. Mit deinem Namen. Die habe ich jetzt rausgeschickt und mal gucken, ob du sie bekommen hast, liebe Atze. Paul, ich komme auch aus Bayern. Sammelst du auch NBA? Die Frage war noch an dich gerichtet, lieber Paul. Die kannst du gerne noch im Chat beantworten. Zidane wird noch hier genannt und Zlatan. Zlatan ist eigentlich noch Pflicht, ne?
Ja, das Problem ist halt tatsächlich bei Zlatan und bei Zidane, die haben zusammen den Unterschriftenkurs belegt, wohl mit dir, weil bei beiden ist es halt einfach nur ein Kringel, das ist ein bisschen traurig. Deswegen sind die eher so Prio 2, aber die werden auch noch kommen, ja.
Ja, sehr gut. Gut, wir haben den wunderbaren Atze hoffentlich zumindest schon mal mit Ton und jetzt auch mit Bild
so, am Start. Hört mich?
Wir hören dich, hörst du uns?
Jo.
Sehr gut, sehr gut. Wie geht's dir, Atze?
Jo. Bisschen müde, heute wieder einen langen Arbeitstag gehabt, aber jetzt Gott sei Dank doch am Ziel. Hatte verplant, dass heute im Büro das ein bisschen unpraktisch ist, deswegen bin ich gerade nach Hause gestürmt und bin jetzt hier, ich sag mal, am Plan B-Setup, am Laptop, Webcam aufgebaut. Mikrofon läuft über den Laptop, ich hoffe, es klingt klar, nur dafür habe ich noch ein Einsteckmikro, was ich nutzen könnte.
Ja, das passt aber.
Ich glaube schon, der Chat kann gerne aber auch nochmal reinschreiben, ob das soweit passt. Lakukaratsch schreibt, ja, ist gut, perfekt. Schöner Hintergrund, ist auf jeden Fall auch am Start.
Alles. Naja, es ist immer noch am Standort, wo mein altes Streaming-Setup stand.
Sehr gut, sehr gut. Ja, wir hatten, genau, also vielleicht nochmal ganz kurz, kleiner Intro. Atze, für die, die ihn nicht kennen, einer der Hosts der Berlin Card Show, war auch schon mal bei uns im Das Hobby Podcast. Da gerne auch nochmal reinhören, falls ihr da noch ein bisschen mehr erfahren wollt, als ihr vielleicht heute schon wisst oder erfahrt. Da gerne mal, ich weiß gar nicht, welche Episode, aber das findet ihr relativ schnell beim Das Hobby Podcast. Und genau, wir hatten einmal vor der Show telefoniert, wir haben jetzt nach der Show nochmal telefoniert und fanden es oder ganz cool, wenn aus der Sicht eines Hosts, der ersten dicken, fetten Berlin Card Show im Olympiastadion auch nochmal erzählt, wie es war, was gut war, wo es Potenziale gibt aus eurer Sicht und ja, wer mag, vielleicht auch noch Fragen stellen kann, so sind wir verblieben. Würde sagen, Atze, oder vielleicht bevor du loslegst, für die, die dich noch nicht kennen, vielleicht trotzdem einfach ein paar Worte vielleicht erstmal über dich, dass die Leute wissen, wer du bist.
Sehr gerne. Also, wie gesagt, ich bin Atze oder auch Mike. In der Regel kennt mich jeder unter Atze, meinem Spitznamen. Bin 30, bin seit guten 2,5 Jahren im Hobby, aktiv seit 2 Jahren als Streamer unterwegs und bei einem entspannten Guinness in Dublin vor genau einem Jahr mit eBay Tobi, Grüße gehen raus, ist die Idee entstanden für die Berlin Card Show. Nach Dublin Vorbild, muss man sagen, durch dieses Family Event, einfach breite Gänge. Es war ein Schaumstoffboden. Es hatte wirklich so ein, wie die Iren sind, sehr familiäres Umfeld. Und das hat sich auch die ganze Show so durchgezogen. Und bei einem Bierchen auf der Nachshow-Veranstaltung mit Tobi habe ich gesagt, ganz ehrlich, Berlin braucht was. Und Tobi hat gesagt, ganz ehrlich, setz dich ran und fang an zu planen. Ich sag mal, so war ja auch der Weg bis zum heutigen Tage. Ja. Das so jetzt erstmal zu mir und wie so der Anfang war.
Genau, ansonsten findet man dich auf diversen Streaming-Kanälen auch immer mal wieder. Hast einen Shop, glaube ich, auch am Start.
Nicht mehr, also ich bin ja seit 1.12. Vollzeit angestellt beim Kiosk.
Stimmt, ja.
Also mich gibt es ja so nur noch in Kooperation oder im Zusammenhang mit dem Kiosk wortwörtlich. Mich alleine gibt es nicht mehr. Man hat sich aufgrund der Berliner Nähe zusammengeschlossen. Wir haben die Card Show schon weit bevor dieser Zusammenschluss auch auf Streaming-Basis zustande gekommen ist, hat man gesagt, pass auf, da machen wir komplett Programm. Nicht nur Messe, wir machen auch Livestreaming zusammen. Und seit 1.12. bin ich da Vollzeit als Fulltime-Streamer tätig.
Ja, genau. Cool. Unter dem Kiosk findet man da auch auf Whatnot euch? Oder?
Also Whatnot, Twitch, VOGT und TikTok. Also alle Plattformen werden regelmäßig bespielt von uns. Ein Kollege ist auch mit an Bord, der da auch streamt, weil für mich als Person alleine 4 Plattformen zu bedienen, ist nicht einfach, auch mit Vollzeit. ja, also wir sind eigentlich überall unterwegs.
Ja, top. Ja, sehr gut. Habt ihr schon mal einen kleinen Einblick bekommen? Wir sind schon relativ lang im Stream. Das heißt, lasst uns mal probieren, nicht zu lang, also irgendwie so 20 Minuten, 25 Minuten. Dann gucken wir mal, ob das reicht. Ansonsten holen wir den Rest noch nach. Ja, wie war's? Also wir hatten kurz nach der Show telefoniert, das war wenige Tage danach. Ich weiß, wie es sich anfühlt, kurz nach einer Show, da fällt einem ein bisschen Last von den Schultern. Aber vielleicht magst du einmal erzählen, ja, wie es war und dann vielleicht aus deiner Sicht so ein Recap gerne.
Ja, sehr, sehr gerne. Also natürlich die letzten paar Wochen vor der Show waren sehr holprig. Nicht, weil es schlecht lief, einfach weil so viele Hundertstel zu Tausendstel werden können. Man einfach nochmal im Kopf überlegt, okay, hat alles gepasst, war alles stimmig. Weil wenn der Tag da ist, dann kann man nicht mehr agieren. So, entweder ist es gut am Tag selbst oder ist es nicht gut. Dadurch war halt natürlich die Wochen davor für mich ein großer Stress. Auch wie gesagt, ich bin im November das zweite Mal Papa geworden. Das kam halt alles zur selben Zeit. Und dadurch war das natürlich auch schon eine sehr, sehr starke Belastung, muss man so ehrlich sagen. Aber es gab keine Sekunde, in der ich an dem Projekt gezweifelt habe. Ich sag mal, 12 Monate Planung, so viele Besuche im Olympiastadion. Gott sei Dank, als Berliner ist das ein Katzensprung von einer guten Dreiviertelstunde. War trotzdem, auch wenn man sehr, ich sag mal, begeistert von seinem eigenen Baby war, würde ich es jetzt mal beschreiben, waren trotzdem auch kurz davor Zweifel, wo man sagt, boah, es kommen weit über 3000 Menschen, 4300 Quadratmeter, 320 Tische, die manuell geplant wurden. Ja, ich sag mal, ich habe einen Ansatz anders gewählt als andere Card-Shows. Mir war immer wichtig, dass man rund um die Uhr eine Flexibilität an den Tag legen kann. Weil wenn du online den Bauplan verkaufst, hast du den Bauplan verkauft am Ende. Und dann kannst du nicht mehr agieren. Dann musst du über 3, 4 Ecken, ey, können wir vielleicht schieben dahin. Und dadurch hatte ich von Anfang an eine manuelle Strukturierung umgesetzt und konnte dadurch halt bis zum letzten Moment schieben. Ey, da hat der Peter abgesagt, hast die andere Etage hoch, hast unten einen großen Stand für einen großen Händler gehabt. Das war halt sehr angenehm. Ich sag mal, von der Einstiegsorga würde ich es nicht anders machen, obwohl natürlich 320 Tische immer wieder manuell neu zu nummerieren, weil sich was geändert hat, der Lauf sich geändert hat, ist natürlich eine Prozedur.
Ja.
Aber am Ende hast du halt immer einen hundertprozentigen Zugriff. Ja. Wenn du es dann über Ticket.io hast, die legen den Lauf fest und Co. Und dann ist, ich sag mal, hast du im Nachhinein mehr Bearbeitung, als wenn du kurzfristig das einfach durch die manuelle besser handeln kannst. Und ich sag mal so, wenn wir jetzt vom Einstieg von was Negativem ausgehen, dann, dass viele Leute, die in meiner Bubble oder in anderen Cardshows-Bubbles waren, davon natürlich wussten, aber die Neutralen, die vielleicht noch nicht so in der Bubble drin waren, die sind ein bisschen zu kurz gekommen, weil ich sag mal so, der Verkaufsstart für Sammler war im Dezember, das war so 10.12., wenn ich mich nicht täusche, da waren einfach schon 80-90% aller Händlerflächen weg. Weil ich sag mal, der erste Gedanke der Show war ja auf den 17.11. gelegt, was im Konflikt stand mit der Geburt meiner Tochter vom 27. Dadurch war das halt, ich sag mal, für den Neutralen ein bisschen doof. Aber für die Leute in der Bubble, die waren rechtzeitig an Bord und waren abgeholt und waren rund um die Uhr versorgt mit Informations. Und das war, würde ich halt sagen, definitiv bei einer weiteren Show, definitiv auch nach außen, die Leute mehr abholen. Natürlich, ich sag mal, die Show war ein sehr guter Erfolg von den Händlerresonanzen bis jetzt. Auf die Besucher würde ich später eingehen. Da wird es wie die Karten Madness sein oder wie Frankfurt. Du hast deinen Stammpool, den kontaktierst du und dann werden die, wenn der Termin passt, zu 99% zusagen.
Ja.
So, und dann bist du voll, wenn du nicht erweiterst. Das jetzt erstmal so als Grundfeedback zur Einstiegsorga, würde ich es jetzt mal nennen. Die Show an sich selbst. Wie gesagt, das Ticketing lief sehr gut. Wir haben bis zum letzten Moment mit jedem Millimeter gearbeitet und haben dann gesagt, weil es eine Dynamik angenommen hat von über 50 Tickets Anfragen täglich, dass wir gesagt haben, wir haben den Cut, wir haben eine Belastungsgrenze, die man natürlich mit Early Access und guten Laufwegen und auch Außenbereich entzerren kann, was wir auch getan haben. Wir hatten die Kapazitätengrenzen jederzeit im Griff, aber es hätte eine Dynamik angenommen von weit über 4.000, 4.500 Tickets, die wir verkaufen hätten können, wenn wir nicht gesagt hätten, Cut. Dadurch ist ja das Gesamtfeeling steht natürlich in der Prio. Was bringt's dir, wenn du 3.000 Tickets mehr verkaufst, aber die Leute Schlange stehen, weil sie pinkeln müssen, oder? Also jetzt mal ganz übertrieben gesagt, ja. Dadurch war uns natürlich in dem Moment dann egal, dass da Leute nicht mehr kommen konnten, was schade war für den Außenstehenden, aber für die Leute, die dabei waren, war es dann umso besser. Ja. Das würde ich jetzt zur Einstiegsorga sagen, definitiv die neutralen Händler und Sammler ein bisschen besser ranholen, indem man halt auch nach außen hin das Thema anders kommuniziert. Natürlich der Ansatz von mir und dem Team war auch anders, dass man die Show in den Ticketverkauf gibt, wenn Händlerebene voll ist. Dass der Kunde so gesehen ein fertiges Produkt kauft. Dieses Parallelverkaufen finde ich persönlich gar nicht schlecht. Aber wir nehmen mal an, es geht jemand wegen einer expliziten Person hin und dann kommt die gar nicht. Deswegen war mir sehr wichtig, einfach du holst ein fertiges Produkt, du bekommst ein fertiges Produkt und die Leute wissen, was sie haben. Mhm. Also wir waren ja wirklich, natürlich, wir haben auch bis in den Februar noch Leute veröffentlicht, aber der Grundstamm stand ja schon. Und das war mir halt so wichtig, dass die Leute ein fertiges Produkt bekommen. Und ich sag mal, das hat am Ende auch nach hinten raus natürlich die Zahlen noch gepusht, weil die Leute wussten, boah, es ist im deutschen Raum die Creme de la Creme vertreten. Ein, zwei internationale haben wir auch rangeholt. Und das war am Ende rundum von der Grundorga gelungen, nach meinem Empfinden. Also für mich ist mein Konzept aufgegangen. Es war für mich einfach zu agieren. Ich konnte in jeder Not nochmal nachjustieren. Das würde ich jetzt zum Einstieg sagen, die Show an sich. Wir haben, also ich habe mit Aufbau-Timeslots für den Fahrstuhl gearbeitet. Also ich habe wirklich die großen Händler kontaktiert. Pass auf, wann kommst du? Du brauchst den Fahrstuhl. Hab auch den kleinen Händler gesagt, guck mal, sag mir mal eine grobe Zeit und ich plane dich ein. Also sie hatten wie einen Stundenplan, jeder Händler wann, wie, wo, mit Pufferzonen, mit Verspätungen. Es gab den ganzen Aufbautag nicht ein Problem mit dem Fahrstuhl. Mhm. Also sie haben von selbst nach dem Stundenplan agiert. Und ich weiß ja selbst, wie schwierig der Aufbautag ist. Ich sag mal, Düsseldorf mit dem einen Fahrstuhl leider nur an der Laderampe ist halt schwierig. Und da habe ich gesagt, das will ich vermeiden, weil die Leute haben hunderte Kilometer in den Knochen und wollen zügig ihren Stand fertig bekommen. Und deswegen habe ich gesagt, komm, dann machen wir einfach eine Pflicht draus. Dann und dann muss er kommen, in Notfall Pufferzone. Wir hatten ja auch noch zwei reguläre Fahrstühle für die Gäste. Die haben wir auch genommen bei keinen sperrigen Sachen, weil die waren verglast. Also da hätte derjenige mit dem Hubwagen nicht reinfahren sollen, bitte. So konnten wir das sehr gut zu jeder Zeit für den Händler steuern. Die Resonanzen der Händler waren so, dass sie gesagt haben, boah, also so einen entspannten Aufbautag hatten die noch nie. Wir haben ja um 10 Uhr mit Dave and Adams angefangen und Gate to the Games. Und dann hat sich das durchgezogen bis 18 Uhr. Dann haben wir gesagt, pass auf, Cut, Trade Night. Die Leute, die später kommen, es ist ein Sicherheitsbeamter plus noch Personal vom Kiosk-Team, ist auf dem Messegelände und hilft euch gerne. Dadurch hatte jeder wirklich rundum Zugriff und auch Entspannung. Es sind Leute, die kamen um 10, standen fertig, waren noch was essen, haben Berlin sich anguckt, kamen abends tiefenentspannt auf die Trade Night. Bei anderen Shows ist es ja manchmal leider so, dass 16, 17 Uhr erst anfängt und dann sind die Leute grundauf gestresst. Ja. Und dadurch hatten wir auch einen sehr guten Vibe auf der Trade Night, die wir durch die Brandschutzbedingungen limitieren mussten. Auf 450, 500 Leute. Wir haben dann noch den Nebenbereich, wo der Signature-Bereich war, den haben wir noch geöffnet und haben dann den Sicherheitsposten ein bisschen verschoben. Dadurch konnten die Leute abends ins Stadion auf die Tribüne gehen und hatten keinen Zugriff auf die Messe, weil alles Türen, die nach innen geführt haben, waren verschlossen. Aber sie konnten diese geile Atmosphäre bei Nacht im Olympiastadion mitnehmen. Dadurch konnten wir entzerren, konnten wir nochmal ein paar Leute zu Trade Night reinholen. Natürlich, es war jetzt nicht die Wunsch-Trade Night von jedem, wo man einfach hingehen konnte. Man musste sich registrieren. Das würde ich bei der Trade Night vielleicht als Manko nehmen, dass die Leute nicht spontan sein konnten. Zum Schluss, wir haben es um, ich glaube, 19:45, 20 Uhr, haben wir es kundgetan. Ey Leute, wir haben nochmal Kapazitäten, kommt vorbei. Es war eine sehr gelungene Trade Night. Sie war sehr füllig, sie war sehr entspannt. Preis-Leistung vom Caterer, da haben wir sehr stark verhandelt. Ich sag mal, eine 0,2 Wasser kam nicht 2 Euro und eine 0,2 Cola 2,50. Da haben wir wirklich schon intensiv Gespräche geführt, dass wir da wirklich für jeden was gewährleisten können. Und damit waren Aufbau, Tag und Co. sehr, sehr gelungen, ohne Komplikationen, ohne irgendwelche Hiobsbotschaften. Da muss man auch nochmal einen großen Dank ans Olympiastadion sagen. Die Veranstaltungsbetreuung, wir hatten frühs an bis Feierabend hatten wir Betreuer vom Stadion. Es waren zwei Damen, die sich geteilt haben. Die waren wirklich rund um die Uhr erreichbar. Telefon war natürlich manchmal auch in Dauerschleife unsererseits zum Stadion, weil man doch mal Rückfragen hatte. Und das war wirklich sehr, sehr gute Zuarbeit. Das würde ich so sagen, so die, wir haben ja auch am Donnerstagabend schon mit dem Stadion die Stände aufgebaut, dass wirklich am Freitag die Leute kamen und sagen, okay, ich schmeiß meinen Scheiß ab oder baue meine Sachen auf und dann ist gut. Es gibt ja auch Leute, die kommen und sagen, aber sie wollen nur ihre sperrigen Sachen, ihre Banner, ihre Vitrinen einfach nur hinlegen und dann chillen. Ja. Geht ja nicht um Warenpositionierung. Und das war uns sehr wichtig, dass wir dadurch schon sehr entzerren konnten. Weil wenn über 100, 130 Händler kommen, wissen wir alle, was das für eine Prozedur ist. Es ist blankes Chaos. Und das war uns sehr wichtig zu unterbinden. Und dann würde ich jetzt zum Messetag an sich gehen. Der hat für mich um 5.15 Uhr angefangen, weil ich erstmal die ganzen Lobbys, die ich am Abend um 23.30 Uhr abgeschlossen hatte, nochmal aufschließen musste. Und was nun mal so als kleiner Funfact, roundabout 2000 Schritte sind, bis alles aufgeschlossen ist, mit jeder Tür. Und dann haben wir ein Briefing gehabt im Team und um 7 Uhr kamen dann die Sammlerhändler, die konnten loslegen. Da hatten wir keine Timeslots mehr genommen, weil das ist aufgrund der Knappheit auch mit dem regulären Einlass einfach nicht gewährleistbar gewesen. Aber es hat wunderbar funktioniert. Durch die 4 Fahrstühle konnten sich entzerren. Die Leute wissen, wo sie hin mussten. Im Notfall haben sie gefragt. Dann war der Early Access. Der war knapp bei 300 Leuten bei uns. Wir haben ja, wie ihr wisst, über Whatnot mal was Neues probiert. Mit Erstkunden-Voucher, Fünfer. War ja, ich sag mal, ein gutes Angebot auch mal zum Schnuppern. War für viele natürlich durch die Whatnot-Prozedur sehr komplex. Aber wurde trotzdem angenommen. 300 Leute, die es genutzt haben, roundabout, kam gut an. Hat wunderbar funktioniert. Early Access-Leute waren sehr schnell durchgescannt und dann ist um kurz vor 10 wortwörtlich die Bombe geplatzt. Wir hatten einen Ansturm, den wir nicht wirklich gedacht hätten. Es standen wirklich roundabout 70-80% der Gesamtticketinhaber auf einmal da. Und wie willst du das steuern? Also ich sag mal, wir hatten zum Start, hatten wir 3 Leute, die gescannt haben. Dann sind wir auf 6 hochgegangen und die Leute haben in einer guten Stunde über 2000 Leute durchgeballert. Also das war schon Akkordarbeit. Wir hatten 2 Sicherheitspoints, einmal am Einlass vorne am Stadion, weil das Olympiastadion nicht wollte, dass irgendwelche Unbefugten übers Gelände rennen. Einmal kurz, ey, hier ist mein Ticket, komm rein, da hinten ist der Einlass. Wir hatten eine Taschenkontrolle organisiert, einfach eine grobe Taschenkontrolle. Gehört dazu bei einem Großevent meiner Meinung nach. Ist vielleicht für den Außenstehenden nicht optimal, aber es geht ja um die Sicherheit von mehreren tausend Leuten. Dadurch war uns das wichtig. Das war jetzt nicht so, dass jeder gefilzt wurde. Es wurde einmal grob reingeguckt. Okay, ja, paar Karten fertig. Die mache ich das zu Hause lassen, na Gott sei Dank. Wir hatten dann um 10.15 Uhr, wie gesagt, die Kapazitäten erhöht, weil der Ansturm so krass war, dass wir eine Schlange von 700-800 Meter hatten. Einmal den ganzen Stadioncampus runter bis zum Kreisverkehr vorm Stadion. Das war ein Ansturm, den man selbst mit 20 Leuten nicht hätte beschleunigen können. Und ich sag mal, für über 2000 Leute eine gute Stunde ist schon eine starke Leistung.
Ja, absolut.
Und dann so gegen 13 Uhr war dann wie bei jeder Messe die Luft raus, der Ansturm war weg, die Leute waren drinnen, es kamen immer noch ein paar Nachzügler und also im Höchststand waren so 2,5, 2,7 an Leuten, die in den Lobbys verteilt war. Das ist, ich sag mal, auch in Deutschland eine Hausnummer, das muss man einfach so sagen. Und dann kam so gegen 10.30 Uhr, 11 Uhr im Dreh das erste kleine Problem beim Caterer. Zur Verständigung, das Olympiastadion arbeitet eigentlich immer, dass die Leute ein Buffet haben. Und beim Fußball ist ja Caterer in dem Sinne der Verkäufer. Bei uns waren sie in dem Sinne wie beim Fußballspiel der Verkäufer. Und der hatte einen großen Point gemacht für Getränke und Essen. Und die Schlange war wirklich am Ende sehr lang, muss man sagen. Sie wussten von der ersten Sekunde, dass weit über 3000 Leute kamen. Also die wurden wirklich im Abstand von einer Woche vom Event gebrieft nochmal. Mussten wir ja auch machen wegen den Essensressourcen, Securities und Co. Also sie wussten wirklich bis ins kleinste Mark Bescheid, aber sie hatten keine Erfahrung mit so einer Veranstaltung in dem Sinne. Sie kennen das, da ist die Jobbörse regelmäßig, sie kennen große Anstürme, aber nicht von jetzt auf gleich, auf den Tag verteilt, aber nicht diesen Ansturm. Und ich sag mal, dieser Ansturm hat halt alle überrascht, weil man ihn so auch gar nicht kennt auf Messen. Mhm. Also das war so wirklich, um Punkt 10 habe ich ein Foto bekommen, da standen die, wie gesagt, 800 Meter. So, und da kannst du auch bei der besten Planung, es waren 31 Mitarbeiter grob im Einsatz vom Stadion oder vom Kiosk-Team gemischt, da kannst du halt auch einfach nicht mehr agieren. Du kannst es verbessern, aber du kannst das nur das Beste draus machen. Und ich sag mal, wie gesagt, 2000 Leute in einer guten Stunde war schon dann das Beste, was man machen konnte. War trotzdem gelungen. Es war auch keiner sauer, irgendwie lange Wartezeit. Und sagt ganz ehrlich, das spricht ja auch dafür, was dieses Event für eine Ausstrahlungskraft hatte. Also, wer am Olympiastadion kennt dieses Monument? Man sieht einmal, man steht da vor diesem Riesenkoloss und denkt so, wow. Und ich sag mal, es gab natürlich auch Leute, die ihr Ticket gelöscht hatten. Das war ganz, da war dann immer so, weil ich natürlich nicht immer mit Laptop so durch die Gegend gerannt bin, immer so in unser kleines Office. Wir hatten eine kleine Lobby genommen, wo wir wirklich mit Laptop saßen und Codem wurde schnell agiert. Ey, hier, Ticket da. Also es gab kein Problem, was sich nicht in unter 5 Minuten gelöst hat. War natürlich auch sehr laufintensiv und der Einlass lief für die Masse der Menschen sehr gut. Mhm. Das muss man so als Resümee sagen. Thema Caterer, dann habe ich die Info bekommen, es schleift, angerufen beim Olympiastadion, die Betreuerin lief ja auch rum, die war so gesehen unser 12. Mann, die hat ja auch nochmal gecoacht und unterstützt, also waren wir sogar 32 Leute, vielleicht waren es auch 35, also die 100%igen Leute, die jetzt da waren, weiß ich jetzt natürlich nicht mehr, weil wir haben ja wirklich agiert rund um die Uhr, und die hat dann auch mit dem Caterer gesprochen, ey, wir müssen was ändern, so gegen 12 Uhr hatten wir dann einen weiteren Counter, wo dann Snacks, also wo Chips, Brezeln, Schokoriegel, Getränke verkauft, einmal Getränke essen und das hat dann für 10 Minuten funktioniert, dann hatten wir 2 lange Schlangen. Dann haben wir gegen 13 Uhr nochmal agiert, haben gesagt, pass auf, die Frage, die ich mich stelle, warum gibt es nicht einfach irgendwo einen Stand, wo warme Getränke verkauft werden? Hauptsache, was zu trinken, ist doch scheißegal, ob es jetzt warm oder kalt ist. Das haben wir dann kurz vor 14 Uhr hinbekommen und dann waren die Schlangen passé. Also gegen 14 Uhr waren die Probleme gelöst. Und um roundabout 16:30, 17 Uhr kam dann der Anruf, dass sie mit dem Essen komplett ausverkauft sind. Was der Caterer im Nachhinein auch zugegeben hat, die hatten noch keine Veranstaltung, die die Umsätze, die vorgegeben waren, erreicht hat. und die Leute dort vor Ort haben ihr Bestes gegeben, waren freundlich, waren vielleicht nicht die pfiffigsten. Das haben mir auch ein paar Gäste bestätigt, dass sie überfordert. Aber ich sag mal, wenn da auf einmal 1000 Leute vor dir stehen, was willst du machen? Auf jeden Fall, wir waren rund um die Uhr im Austausch und haben geguckt, dass wir das Problem, was wir nicht beheben können, verbessern können. Mhm. Und sonst gab es keine Zwischenfälle auf der Messe an sich. Wir hatten einen Langfinger. Den haben wir aber auch gestellt, mit dem sind wir ins Gespräch gegangen, haben ihn dann an dem Ort des Diebstahls, also kurz gefasst, er hat einen Booster genommen, wurde erwischt, hat es zurückgegeben, ist über die Messe weitergegangen, wir haben dann gleich interagiert, sind zu ihm, haben gesagt, pass auf Kollege, was war denn da los? Ja, so und so war ein Missverständnis. Ich sage, gut, wenn es nur ein Missverständnis gewesen ist, dann kannst du dich ja oben bitte vor gesammelter Mannschaft einmal entschuldigen. Entschuldige ich, gib ihm die Hand und dann bist du unter Beobachtung. Der hat sich entschuldigt, wir hatten ihn die ganze Messe dann wirklich im Auge, es war kein Zwischenfall. Natürlich hättest du Brachia sagen können, jetzt hier verpiss dich, aber er hat seinen Fehler eingesehen und er war den ganzen Tag unter Beobachtung. Wir hatten wirklich einen Kollegen dann drauf angesetzt, der wirklich die ganze Zeit geguckt hat, was der macht und dadurch hatten wir das im Griff.
Okay,
krass. Und dadurch, also es war so der einzige Zwischenfall, der uns zugetragen worden ist. Und da haben wir, wie gesagt, auch gleich agiert und denjenigen zur Rede gestellt. Er hat Reue gezeigt in dem Moment und da haben wir gesagt, pass auf, wir sind keine Unmenschen, wir beobachten ihn und gut ist.
Okay.
Manche hätten ihn sofort rausgeschmissen. Aber ich sag mal, jemand, der Reue zeigt und sich gleich entschuldigt. Also es ist ein menschliches Versagen am Ende. Ja, und sonst, dann sind wir gegen 16 Uhr an jeden Händlertisch gegangen und an jeden Sammlertisch, haben gefragt, pass auf Leute, wie war's, was gab's? Kritisches, Kritikpunkt, Caterer war natürlich eine Melodie, war der Ohrwurm des Abends dann noch. Und da haben wir halt uns dafür nur entschuldigt, haben gesagt, pass auf, wir haben das Bestmögliche probiert zu retten, was wir retten konnten. Der Caterer hat aber am Ende versagt, was er am Ende auch zugegeben hat. Und ich sag mal, das war so aus Veranstaltersicht so mein Eindruck von der Messe. Wie gesagt, alle der roundabout 100, 130 Händlern, ich will es jetzt nicht festlegen, wir hatten 320 Tische, die alle manuell nummeriert worden sind, plus auch noch hin und her geschustert, wie man es ja kennt. Ein paar Leute abgesprungen, dann hat jemand einen Tisch mehr genommen, dies, das, jenes. Deswegen roundabout irgendwas zwischen 100 und 130 Händlern waren dort und jeder hat gesagt, pass auf, sehr gute Show, Caterer kacke. Klima war okay, das muss man sagen, das hing auch von den Ebenen ab. Jene Ebene hat seine eigene Lüftungssteuerung, die Lüftung lief auf knappe 15 Grad, weil natürlich die Lüftungsgitter waren in der Holzverkleidung, da standen natürlich die Banner, die Regale von den Händlern, was die Zirkulation auch beeinträchtigt hat, aber wir hatten durchweg ein gutes Raumklima, ich sag mal, für eine sehr stark besuchte Messe, so waren die Resonanzen, und wie gesagt, die Händler haben sich bedankt und die Sammler, dass wir nochmal kurz gequatscht haben, sich vorgestellt haben, ey, ich bin der Arzt, der Veranstalter, was hat gepasst und nicht. Manche haben gesagt, auch sie finden es schade, dass es so schnell vorbei war. Also die Aussteller waren wirklich bis auf den Caterer 100% positives Feedback. Ein paar Besucher, die mich persönlich kannten, mit denen hat man auch gesprochen. Da war auch der Konsens, ja, der Start war voll. Wenn da 2000 Leute reingehen auf 4300 Quadratmetern, auf 4 Etagen, das dauert, bis die sich überall durchdrücken. Es gab ein, zwei Bereiche, die trotz einer durchschnittlichen Gangbreite von 3 bis 5 Metern einfach denn voll waren. Das war mir sehr wichtig. Nach Dublin-Vorbild wurde die Show geplant. Es gab Bereiche, da konntest du selbst im Highest Peak dich noch auf den Boden legen und die Leute konnten an dir vorbeigehen. Und es gab Bereiche, die waren dann so stark voll, da musstest du denn warten, wie es denn auf einer wie es auf einer richtigen Cardshow ist, vielleicht die falsche Formulierung, aber wie es auf einer Cardshow ist. Ich erinnere mich an Düsseldorf, Frankfurt, Lautern. An gewissen Situationen wird's wuselig und eng. Das ist der Highest Peak und das ist, ich sag mal, die Schattenseite von jeder guten Show auch. Wenn die Leute sich überall durchwuseln, muss man da leider auch durch. Man kann als Veranstalter nicht alles beachten. Wir haben sehr viel beachtet, wir haben sehr viel umgesetzt und Neues probiert, um es zu ermöglichen, eine sehr gute Show auf die Beine zu stellen. Für den ersten Anlauf, würde ich sagen, haben wir das gut hinbekommen. Wie gesagt, die Resonanzen sind sehr positiv. Es gibt auch ein, zwei negative Resonanzen, die gehören auch dazu. Mhm. Die dann nochmal sagen, pass auf, sie war sehr füllig, sie war nicht gut strukturiert, zu viel kunterbunt. Sag ich mir immer, kunterbunt bin ich persönlich ein Fan. Ich bin Familienvater. Gott, meine Kinder, mein Sohn mag alles an Karten. Meine Tochter ist noch nicht alt genug. Meine Frau will sich aus dem Quatsch raushalten. Aber es ist ja nun mal auch häufig ein Familienhobby. Und ich sage mir immer, wenn Mutti, Vati, Sohn und Tochter alle 4 verschiedene Genres wollen und du machst eine Only-TCG oder Sportshow, musst du die Familie zerreißen. So, und vor allen Dingen auch besonders, wenn es so voll ist mit Kindern, ist manchmal ja auch geil, wenn du nicht auf Area 4 musst, wo nur TCG ist, wenn an jedem Punkt was ist. Also mir war das wichtig, dass es kunterbunt ist, damit wirklich auch mal die Leute über den Tellerrand schauen können, weil am Ende gibt's ja auch Händler, die überall auch alles machen. B-Brothers. Was machst du mit einem Händler, der B-Brothers ist, der Jerseys verkauft, Merch und, der müsste ja 5 Stände machen, dass du es sauber differenzieren kannst. Und deswegen bin ich immer pro kunterbunt und auch alleine schon die Flexibilität, die mir sehr wichtig war, wenn jetzt jemand absagt und dann hast du nur einen Platz im TCG, was willst du Zocker Peter erzählen? Ey, du hast Pech gehabt, bist jetzt der einzige Zockeranbieter. Deswegen ist mir kunterbunt sehr, sehr wichtig, dass man einfach von jeder Sekunde zugreifen kann und sagen kann, okay, man kann jetzt umjustieren. Das ist mir sehr wichtig, weil wenn du am Ende Lücken hast, sieht's auch blöd aus, dann beschweren sich Leute und sagst, ja, das war jetzt die TCG-Area, tut mir leid.
Ja.
Deswegen sage ich lieber kunterbunt. Ja, das würde ich jetzt sagen, ist so mein Feedback zur Show. Wie gesagt, 20, 30, nach 2 Stunden waren fast alle raus. Also die haben sich wirklich auf die 4 Fahrstühle gut verteilt. Die Leute, die nichts Sperriges hatten, sind über die normalen Aufzüge gegangen. Glas ist heil geblieben, Gott sei Dank. Und ich sag mal so, wann war ich raus? Um 21.15 Uhr, dann waren wir abends noch kurz was essen. Ich sag mal, für mich ging denn um 0.30 Uhr, war denn vorbei nach 4 Tagen, 58 Stunden Worken und 16 Stunden Schlaf und weit über 60.000 Schritte. Weil die Uhr hat nach 13 Stunden auch immer den Geist aufgegeben mit dem Schritte-Tracken und zusammengerechnet waren das auf die 2 Messetage 54.000 Schritte und es waren dann aber noch 10 Stunden, die fehlten. Also weit über 60.000 Schritte Treppenlaufen hat Spaß gemacht. Ich war der Einzige, der nie den Fahrstuhl benutzt hat. Ich bin immer Treppe rauf, Treppe runter. Ich kannte jeden Winkel und bevor ich an einem Fahrstuhl bin, wo ich sage, okay, muss ich jetzt nach links oder rechts, habe ich gesagt, nee, scheiß drauf, einfach Treppe rauf, runter. Tut, ich sag mal, der Statur auch gut am Ende. Aber ich war gerädert. Also ich habe den Sonntag knappe 13 Stunden geschlafen. Mit Unterbrechung, Muskelkater gab es 3 Tage umsonst. So würde ich sagen, für die allererste Show mit 12 Monate Vorlauf war das doch ein sehr guter Erfolg, muss man so ehrlich sagen. Und jetzt können wir gerne auf die Fragen eingehen oder ihr habt Fragen.
Ja, ist gut. Erstmal muss ich nochmal sagen, das hatte ich letzte Woche aber auch schon mal gesagt, generell Props an alle und auch an dich und an alle, die dabei sind, überhaupt sowas in die zu organisieren, weil du hast jetzt versucht zu vermitteln, was für Arbeit und Schritte dahinter stehen, aber vor allem ja auch Arbeit. Und dementsprechend muss da erstmal einer sagen, ja, ich mach das so, ich hab da jetzt Bock drauf und will für die Leute irgendwie was organisieren an einem Standort, wo es eben noch nicht so viele gibt und dann auch an einem Ort, der ja schon sehr außergewöhnlich ist. Ich glaube, das war einheilig ein Feedback, was, glaube ich, jeder gegeben hat, dass die Location einfach schon sehr, sehr speziell und sehr besonders ist und war. Deswegen da auf jeden Fall Props an alle mit allem Positiven und Potenzialen, die es, habe ich ja auch gesagt und sage ich auch jedem, die es auch jedes Jahr geben wird. Es wird jedes Jahr irgendwas sein, wo man sagt, das kann man besser machen, das hat Potenzial. Das glaube ich auch immer wichtig zu wissen. Deswegen erstmal vielen Dank, dass du irgendwie hier nochmal dein Resümee, dein Feedback zur Berliner Card Show irgendwie losgeworden bist. Ich bin jetzt mal gerade im Überfliegen. Alex, hast du noch Ergänzungen? Ansonsten suche ich gerade mal hier die Fragen raus.
Ich würde nur kurz Ladekabel einstecken, weil sonst der Laptop gleich aus.
Ja.
Eine kurze Unterbrechung meinerseits.
Ja.
Nein, ich denke mal, das, was du gerade auch gesagt hast, Markus. Ne? Jeder, der sagt, ich veranstalte eine Card-Show, ich gehe ins Risiko, ich gehe in den Aufwand rein, um sowas der Community bieten zu können, das ist halt schon ein Brett. Und ich glaube, am Ende des Tages, wenn es dann, ich sag mal, Kritikpunkte oder Feedback gibt, das ist immer wertvoll, weil dann weißt du halt fürs nächste Mal, was du halt eben besser machen kannst. Und ich glaube, das Thema Catering zieht sich aber bis jetzt auf allen Card-Shows ja auch so ein bisschen durch, weißt du? Also, das ist, glaube ich, einfach schwierig. Und auch wenn ich Events mache für die Firma, wird auch immer irgendwie am Catering rumgemoppert. Das gehört, glaube ich, einfach mit dazu. Aber ansonsten können wir jetzt ja nachher mal in die Fragen kurz reinhüpfen.
Genau, wir gehen mal
wichtig
kurz.
Ist natürlich
so, jetzt können wir loslegen.
Auch noch, ich glaube, wichtig ist auch noch mal so einen Punkt, und das hatte der Maxi ja auch erwähnt, wenn du so eine Cardshow veranstaltest, du kannst nichts dafür, welche Preise die Händler da veranschlagen. Ne? Das kannst du halt einfach nicht beeinflussen. Und du hast ja immer ein paar Experten, die da irgendwie eine 50-Euro-Karte versuchen, für 250 Euro dann irgendwie zu verkloppen. Das ist halt nicht geil, aber ändern kannst du es halt einfach auch nicht. Ne? Und ich glaube, das muss man auch so ein bisschen abschichten an der Stelle.
Ja, ich sag mal, es gibt ja nun mal Shows, die sind auch sehr teuer. Da muss man ja auch irgendwo, ich sag mal, für einen kleinen Händler, der vielleicht 200 Euro für den Tisch zahlt als Beispiel, der muss ja auch irgendwie die Kosten wieder reinbringen. Aber ich sag mal, wir hatten ja Grund auf günstige Konditionen. Ich sag mal, Eintrittsticket 9,99, Sammlertisch groß, ein Fuffi, Händlertisch groß waren 100 netto. Ich sag mal, das waren Preise selbst zum Schnuppern. Und das Olympiastadion ist jetzt nicht die günstigste Location im deutschen Raum. Das war uns sehr wichtig, deswegen, als ich das auch gehört habe, manche Händler haben ein bisschen übertrieben, finde ich halt auch irgendwo schade, weil ich mir sage, okay, der Grundstein war eigentlich so gelegt, dass die Leute schnuppern können und auch mal einen raushauen können. Ja. Aber am Ende, die müssen auch Mäuler stöpfen, sie werden ihre Beweggründe haben und deswegen bin ich da mal ein Fan von zu sagen, jeder macht's, wie er es macht. Und wenn es so ist und die Leute es so gut finden, dann ist es so, Leute, die es doof finden, finden es doof. Also da kann man, weil wenn wir am Ende noch sagen, ey, pass auf, auch zum Thema Differenzierung, wir machen jetzt Areas nur für TCG, was das alleine für ein bürokratischer Aufwand ist. Der Sammler, der ein Ticket kauft bei Ticket.io, der muss ja gefühlt seinen Lebenslauf mit Blutgruppe ausfüllen, dass du weißt, wo du ihn hinstellen würdest. Mhm. Deswegen bin ich halt, wenn jemand, ich sag mal, nicht die beste Preispolitik an den Tag legt, dann hat er seine Beweggründe und er muss sie rechtfertigen und Gott sei Dank nicht ihr als Veranstalter.
Ja. Gut, ich bin mal überflogen. So viele Fragen, Anmerkungen gibt es gar nicht. Eine habe ich jetzt hier mal mitgenommen, die zumindest hat da jemand nicht auf der untersten Etage Mülleimer gefunden, gesucht und gefunden. Gab es da irgendwie was, wo dir bewusst war?
Ja, auch zum Thema Caterer. Das Olympiastadion ist ja eigentlich mehr auf Buffet ausgelegt. Die haben ihre Räumlichkeiten, wo ausgeschenkt wird. Und dadurch gab es nur begrenzt Mülleimer, weil das in diesem Konzept gar nicht vorgesehen ist. Wir hatten, boah, lass mich lügen, ich glaube 20, 25 Mülleimer in allen Räumen verteilt. Das ist wenig bei 4.300 Quadratmeter. Aber es gab auch tatsächlich nicht mehr. Es ist vom Olympiastadion regelmäßig einer durchgegangen mit einem blauen Müllsack und hat das zusammengeschustert. Also selbst da war das Stadion auch sehr lösungsorientiert. Es war vielleicht für denjenigen, der den Mülleimer brauchte und löbliches und nicht alles quer durch den Gang geschmissen hat. Schlecht, aber für denjenigen, der sich nicht schön verhalten hat, war es gut am Ende, weil es schnell beseitigt worden ist. Da Punkt natürlich, aber selbst da hat das Olympiastadion auch schon gesagt, sollten wir 26 dort weitermachen, werden sie da sich auch verbessern. Ja. Also da ist auch wir sind in die Toiletten. Ja, ich sag mal, in den Toiletten natürlich, da gibt es Mülleimer, Gott sei Dank. Toiletten hatten wir viel. Area 4, 3 und 1 waren es jeweils zwei, also sechs Toiletten. In der mittleren gab es nur eine. Also ich glaube, roundabout auf alle Ebenen waren 10 Toiletten. Und ich sag mal, auch das ist schon viel. Also da war, wir hatten zum Schluss ab 17 Uhr eine Toilette weniger. Die war, warum auch immer, verstopft. Da habe ich dann schon Anrufe bekommen, warum denn das Darm-WC Etage 2 nicht funktioniert. Ich sag, ich habe nur die Info bekommen, es verstopft, musste gesperrt werden. Und ich sag mal, selbst bei den Toiletten, da auch da ging regelmäßig eine Putzdame durch, die einmal grob geschaut hat. Also das war uns auch sehr, sehr wichtig, dass da regelmäßig einer schaut, weil ich sag mal, Lautern letztes Jahr, erstmal Grüße gehen raus an GSG, ist trotzdem eine schöne Show, fand ich die Toilettensituation schwierig. Da hat sich der Müll gestapelt und Co. War bei uns an vielen Stellen nicht besser. Aber das war mir halt sehr wichtig, dass wenigstens so, ich sag mal, das Grundbedürfnis gut organisiert ist. Wir hatten auch am Ende, muss man auch einfach sagen, ein starkes Problem mit Müll und Pappe. Mhm. Nach so einer Show, also ich war ja auch schon auf 7 Shows. Und wir sind dann durch die Lobbys gegangen und was da an Boxen vernichtet worden ist. Also in der einen Lobby stand ein Umzugskarton voll geöffneten Pokémon-Sachen. Also wir haben das dann auch mit dem Stadion, das hat das Stadion alles beseitigt. Aber selbst da kam schon als erster Vorschlag, dass vor dem Stadion für die Gewerbetreibenden einfach ein Pappcontainer aufgestellt wird. Ja. Dass sie einfach ihre Pappe, also dass da wirklich Gewerbeabfälle gleich entsorgt werden können. Dass der Händler sagt, pass auf, musst du nicht mitnehmen, vorne ist eine Tonne, viel Spaß. Ja. Viele Händler haben ihren Müll mitgenommen. Es gab auch einen Händler, der seine kaputte Vitrine stehen lassen hat. Ja. Aber so im Großen und Ganzen haben die Leute sich vernünftig benommen und wie eine Karte aussieht am Ende, es sieht nun mal aus an vielen Stellen wie Dresden 45, das wissen wir alle, dann tauchen da Ecken auf, wo gerippt worden ist, wo du denkst, so, wo haben die eigentlich die ganze Ware hergehabt, da sitzen wir in der Europalette heimisch noch auf die Messe geschustert. Ja, aber das ist halt so, das ist so ein Hundertstel, wie ich es nennen würde, das kann man bei der nächsten Show optimieren. Dann steht da eben ein großer Container, dann wissen wir, okay, wenn die Mülleimer, wenn so viel Müll plötzlich anfällt, dann wissen wir, okay, es müssen mehr Mülleimer aufgebaut werden seitens des Stadions. Dann muss da jede halbe Stunde jemand durchgehen durch die Lobbys. Das ist ein finanzieller Mehraufwand, aber der ist dann halt so. Das gehört dazu.
Ja.
Ja. Also wir haben, ja.
Aber das heißt, euer Plan ist dann schon, nächstes Jahr wieder ins Stadion zu gehen? Kannst du schon was
sagen? Also wir haben uns beraten zu der Thematik. Wir wollen 26 eine Show machen. In welchem Ausmaß ist noch nicht durch. Das Stadion ist nun mal einfach ein Monument. So, du hast die Wahl zwischen skalieren to the moon und Monument, würde ich es nennen. Entweder du bist die größte Karte oder bist Premium. So die beiden Möglichkeiten gibt es. Du hast Premium oder größte, weil das Hobby wächst. Wir sehen es an der Kartenmadness in Düsseldorf. Grüße gehen raus an die Veranstalter. Es wächst ohne Ende.
Ja.
Wir haben es in Berlin jetzt auch erlebt. Wir hätten auch mit der ersten Show einen Step setzen können. Man muss sagen, die erste Planung der Show waren bei roundabout 200 Tischen und 1.500 Besuchern. Ich habe die Show 4-mal neu geplant in der Zwischenzeit. Und es hat am Ende nicht gereicht. Man hat eigentlich von der Planung einen Schritt vors Hobby machen wollen. Man hat alle Register von allen Shows als Beispiel genommen und hat komplett überdimensional skaliert und hat es aber, es hat nicht gereicht, vorne und hinten.
Das ist Wahnsinn, ja, das ist verrückt.
Also wir hatten ja auch noch Anfragen zum Schluss für Händertische, also es ist halt so, was machst du, nimmst du jetzt die halbe Messe Berlin und machst 10.000 Tische, jetzt ganz übertrieben gesagt,
ja, klar.
Und es ist zu wenig oder es ist zu viel, du weißt es nicht, du kannst es nicht einschätzen. Also ich sag mal 26, egal wie, in welcher Form, es muss eine Steigerung kommen. Auf beiden Seiten, nicht nur Aussteller, auch Besucher. Wir kennen die Zahlen von der Card Madness, das ist einfach bei 5.000 bis 6.000 am Ende. Du musst in diese Sphäre gehen, wenn du das Wachstum besänftigen möchtest, das Bedürfnis sättigen möchtest. Das ist halt so, was machst du da? Sagst du, okay, du machst Schema F, so wie es war, mit Ecken und Kanten abgerundeter, hast eine überragende Show. Oder sagst du, aber dann kriegst du die nächsten Jahre keinen neuen Händler rein. Tatsache, weil alle, die da waren und zufrieden waren, die werden wiederkommen. Die werden alles dafür tun, dass sie wiederkommen können.
Ja.
Oder sagst du, du machst irgendwie eine Steigerung, man kann im Stadion noch Räume zunehmen. 2-3 Stück, man kann den Lauf verlängern, man kann die Kapazitätengrenzen anpassen, aber da wird man niemals auf die Zahlen der Madness kommen. Das kannst du nur steuern. Auch da hat man schon Ideen, den Early Access erweitern. Und da, dass man sagt, Early Access macht 20% der Gesamtressourcen einfach aus, die ballerst du in 20 Minuten durch. Die Überlegung ist vielleicht schon ab 8 zu öffnen, die Überlegung ist vielleicht auf 19 Uhr zu gehen und dann zu sagen, in der Kombination, wenn du den Early Access nach vorne schiebst, dann bist du halt auch eine Stunde früher greifbarer für die Händler. Es ist dasselbe, es ist halt nur eine Stunde früher. So, am Ende ist es ja jetzt nicht, dass du sagst, du musst eine Woche früher da sein. Ja, denn anstatt um 7 bist du um 6 schon da. Ich sag mal, der Händler, der am Freitag nicht aufbauen möchte, muss da am Ende auch irgendwo durch. Man bietet ihnen genug Möglichkeiten. Ja. Und dann kann man auch sagen zum Schluss, ey, pass auf, man macht vielleicht für die letzten 2 Stunden eine Rush-Hour und sagt, guck mal, jetzt könnt ihr für ein Drittel des Preises nochmal rinkommen. Und so kannst du ja auch die Kapazitäten steigern, weil du sagst, okay, du hast deine 3.000, 4.000 Leute regulär und sagst zum Schluss, es können nochmal 500 Leute hinzukommen. Dann hast du ja auch schon mal eine Steigerung plus Hinzunahme von Räumen, kannst du neue Händler-Sammler anbieten, kannst auch nochmal 10-20% steigern. Aber das Thema ist halt nicht bis ins Unendliche skalierbar. Das ist halt eine Tatsache.
Ja.
So, selbst wenn du den ganzen Food-Bereich ausquartierst und sagst, alles ist draußen, da müssen die Leute mehr laufen.
Ja.
Was viele bemängelt haben, viele Treppen, Stufen. Station Berlin, muss ich dazu sagen, ich habe alle Lokalitäten über einen Dienstleister angefragt, Estrell, das Merkur, Moorbogen und viele haben abgesagt, haben gesagt, dieses Event ist zu dynamisch, das ist nicht planungssicher. Station Berlin war eine der wenigen, die kein Angebot machen wollten, aber drüber sprechen wollten. Das Olympiastadion, die Worthy Music Hall und jetzt die Uber Arena waren die einzigen drei, die von vornherein gesagt haben, das sind unsere Konditionen, wir machen was draus. Die anderen haben entweder abgesagt oder wollten sehr, sehr im Detail sprechen, was bei so einer dynamischen Veranstaltung, das entscheidet sich eine Woche vorher, wo geht die Reise hin.
Ja.
Und dadurch ist Station Berlin keine Option gewesen. Und mir war auch besonders wichtig bei, ich bin nun mal Sportcasten-lastig, dass man den Fokus Sport setzt. Und das kann man am besten in einem olympischen Stadion. Ist nun mal so.
Ja. Also wir nehmen mit, die Überlegung gibt es. Es ist noch nichts Spruchreifes, aber die Überlegung gibt es durchaus, das nochmal dort zu machen oder eben nochmal das Ganze zu skalieren. Zumindest habe ich das jetzt so mitgenommen. Korrigieren
ja,
mich, wenn das falsch war. Ja.
Also es wird eine 26er geben. Im Stadion ist eine kleine Skalierung möglich. Außerhalb vom Stadion wäre mehr möglich. Nur dann hast du halt ein komplett neues Konstrukt, was du komplett neu planen musst. Da sage ich ehrlich, ich sag mal, in 10 Monaten ist schon sportlich. Das ist dann schon ein kleiner Marathon. Ich sag mal, 12 Monate Olympiastadion fand ich angenehm. Wenn man sich umentscheidet, dann wird man auch das wuppen, weil man einfach die Grunderfahrung besitzt. Aber wenn man jetzt ins Stadion geht und sagt, guck mal, man macht eine 16-20, man nimmt drei Räume mehr, man entzerrt die Leute nach vorne und hinten, dann kommst du auch auf deine 5.000 Leute und 50, 60 Händler mehr. Du hast halt einfach 50% schon drin, weil du weißt, was funktioniert hat und darauf kannst du besser aufbauen. Aber das muss man schauen, wie sich's entwickelt. Also wir sind auf jeden Fall offen. Wir wollen auf jeden Fall 26 für den Osten Deutschlands an den Start gehen, weil das hat man auch bei den Ticketzahlen gesehen, wie viel aus dem Osten kommen. Man wird es nicht glauben, Großteil war Berlin-Brandenburg. Ich sag mal, Polen und Co. waren gering nur vertreten. Mhm. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass die Leute nicht in der Bubble waren, was sich jetzt natürlich nach der guten Show ändert. Da wird die Anfragenliste groß sein, die Show war noch nicht mal vorbei, da kam schon Amerikaner auf mich zu auf der Messe. Er braucht einen Stand für sich und seinen chinesischen Kollegen aus China, sie wollen Händler sein, sie wollen Aussteller sein. Die Show war noch nicht mal vorbei, die vorhandenen Händler haben gesagt, ganz ehrlich, sie wollen mit ins Sponsoring reingehen und. Also die Leute wollen, dass diese Show definitiv stattfindet und wollen definitiv dabei sein. Und das macht es natürlich als Veranstalter schwierig, neue Leute ranzuholen, weil die Grundnachfrage schon so hoch ist, dass du das auf den ersten Blick nicht hinbekommen könntest.
Ja.
Da musst du wirklich irgendwie die Skalierung mit einem guten Standort weiterbringen. Aber das ist, wie ich schon sagte, zwischen Premium und Groß sind die Konflikte. Premium ist natürlich allein dieses Stadion, dieses Ambiente. Du setzt dich auf die Tribüne und genießt den Frühling. In Berlin hat man im März immer recht gutes Wetter. Wir hatten, glaube ich, 12 Grad. Jetzt die Woche danach hatten wir 18. Du hast in Berlin eigentlich im März fast eine Schönwettergarantie. Im Sommer willst du das nicht machen. Das ist schlimmer als Frankfurt. Also ab Mai ist wirklich so. Frankfurt war ja schon bodenlos schlimm. Danach die Woche war ja Berlin. Die kleine Show oder der Einstieg. Kleine Show klingt so böse, aber es war ja eine kleinere Show auf dem Sonntag. Es war ja der Anfang von Berlin. Da hatten wir die Frankfurt-Temperaturen. Also wir hatten, wenn ich mich recht entsinne, von Anfang, Mitte Mai bis Ende September fast durchweg 25 bis 30 Grad. Deswegen im Sommer eine Karte schon Berlin ist Selbstmord.
Ja, ich glaube generell, wenn du da nicht eine richtig gut klimatisierte Location hast, da kannst du es vergessen im Sommer auf jeden Fall. Ja.
Also das ist so wirklich, vor allem, ich sag mal, Frankfurt hast du ja Gott sei Dank das Glück, du hast nicht so viel heftige Skyline. In Berlin hast du ja, sobald in der City bist, hast du ja nur Wolkenkratzer gefühlt. Also Hochhäuser, die in der Stadt steht die Hitze. Und dann stellst du dir vor, hast du bei roundabout 30 Grad plus dann noch eine Card-Show, wo keine Entlastung kommt. Nee, also Sommer-Card-Show bin ich definitiv kein Freund von.
Ja. Na gut, wir kratzen schon fast an den 2 Stunden, deswegen gehe ich jetzt ganz kurz nochmal über die Anmerkungen. Also ich frage Mix Anmerkung, aber ich interpretiere es jetzt mal als Anmerkung. Zum einen hat die Person geschrieben, ich bin zwar kein Fan von Berliner Verein, aber wäre cool, irgendwie auch einen Berliner Spieler irgendwie am Start zu haben, ob es jetzt Eishockey ist oder Fußball, aber auch
War die Person auf der Messe?
Ja, ich glaube schon, ja.
Weil wir hatten die Eisbären da, die sind kurzfristig hinzugekommen und da standen auch 4 Spieler am Stand auf Etage 1.
Siehst du? Hast du Bescheid?
Also die Eisbären waren mit 4 Spielern da, also sie waren jetzt nicht angekündigt, dass sie garantiert kommen, die Spieler waren privat da. weil sie selbst sammelverrückt sind und haben sich um das Volk gemischt, aber die standen auch regelmäßig an ihrem Stand und haben auf Anfrage natürlich auch ein Signature gegeben. Ja. Also und zwar wichtig, Hertha BSC war vor Ort mit ihrem Marketing-Team, weil wir haben gesagt, Berlin-Brandenburg stark vertreten, dann kann Hertha BSC da auch meinetwegen auch ein bisschen Merch verkaufen. Hertha BSC eSports war da, du konntest gegen einen eSportler zocken, was uns auch sehr wichtig war. Spieler war in der aktuellen abstiegsbedrohten Situation nicht vertretbar, war auch angefragt, aber war nicht möglich. Die anderen Sportvereine hatten keine Kapazitäten an dem Wochenende. Also wir haben geschaut, weil uns war wichtig, dass Standort Berlin repräsentiert wird und nicht nur die Kartenkultur, weil Berlin ist mehr als nur Hobby. Berlin ist nun mal Berlin. Berlin ist, muss man gesehen haben und deswegen war auch wichtig, dass, deswegen war zum Beispiel auch die Berliner Polizei vor Ort mit ihrem Creator-Team, der Mario, Grüße gehen raus, der hat mit den Leuten vorm Stadion Mikado gespielt oder Challenges gemacht. Also die haben da wirklich, viele haben es belächelt, was macht die Berliner Polizei da? Natürlich war es auch die Nachwuchsgewinnung, die haben so ein geiles Feeling gebracht, weil die dann auch selbst mit Karten getradet haben oder auch mit einem Polizeiabzeichen getradet haben. Also die haben auch Challenges gemacht, wo sie eine Polizeibox verlost haben mit Merch. Also die haben wirklich die Sache nochmal familienfreundlicher gemacht, was uns sehr wichtig war. Bei uns konnten alle Eltern mit Kindern vorgehen. Die durften an der Schlange vorne als Erster rein. So. Und das war uns sehr wichtig, weil das ist am Ende, muss man ja auch sagen, die Kinder sind am Ende auch unser Nachwuchs, den wir für das Hobby auch brauchen. Ja. Und jeder weiß selbst, der Kinder hat so eine extreme Veranstaltung, das geht eine Stunde, anderthalb Stunden gut. Und dann stehst du anderthalb Stunden in der Schlange schon, jetzt übertrieben war nicht, längste Wartezeit war wirklich maximal eine Stunde, bis der letzte drin war. Aber so am Ende, dadurch war uns wichtig, die Familien dürfen rein. Hertha BSC war da, also jeder hatte da was, wo er seinen Spaß hatte, und das war uns sehr wichtig. Signature, Held der Steine, war bei eBay. eBay hatte ein tolles Rahmenprogramm gehabt, die Roker-Sortiermaschine wurde gezeigt, erstmalig in Europa. Dann hat Aki von Slap einen Vortrag zu Fake-Pokémon-Karten gehalten. Also das Rahmenprogramm war sehr, sehr stark auch mit den Signatures abgeglichen. Und Max Kruse war leider terminlich verhindert. Aber trotzdem war es Signature sehr, 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 sehr gelungen. Die Leute mussten nicht lange warten. Wir hatten Tops-basierte eigene Karten produziert. Markus hat ja ein Foto gesehen davon schon, wo die Leute drauf unterschreiben konnten. War natürlich auch ein geiles Goodie. Eine Karte, die komplett selbst designt ist im Style der Card-Show. War uns auch sehr wichtig und war sehr wichtig, dass nichts nach Schema F am Ende war. Und das hat gut funktioniert. Deswegen würde ich halt da an diesem Punkt auch fast nichts ändern. Vielleicht noch ein bisschen mehr Signature, wenn du verlängerst nach hinten oder vielleicht noch den einen oder anderen. Wichtig ist auf jeden Fall Family und einfach Standort Berlin. Weil ich sag mal, ein kleines Come-Together mit Sammlern kann man immer irgendwie auf die Beine stellen, nicht im großen Stile, aber die Leute sollen ja auch sagen, ey, ich bin zur Messe gefahren, nicht weil da mein Signature war, ich bin zur Messe gefahren, weil ich mal im Olympiastadion auch mal hinter die Kulissen gucken konnte, so in etwa. Das sollte wirklich, selbst von groß bis klein, jung bis alt, sollte für jeden irgendwas Geiles dabei gewesen sein. Und das, denke ich, haben wir gut hinbekommen.
Sehr gut. Ja. Genau, noch ein, zwei positive Feedbacks. Markus M., bin ich immer erschrocken, wenn jemand Markus M. Hier im Chat erscheint. ich bin 14:30 gekommen und fand es mega. Es war genug Platz, die Auswahl war enorm und das alles in der Größenordnung in Berlin. Bitte weiter so. La Cucaracha schreibt auch noch, am besten Event, wo man nicht auf den Caterer angewiesen ist, gibt es leider nicht so häufig, aber auch mehr Stress. Das zum Thema Catering nochmal, das ist klar. Temperatur war top unter Ailton als Werder-Fan Deluxe, schreibt er auch nochmal. Und Toiletten waren auch wirklich genug. Auch das top, hat er auch nochmal geschrieben. Ich glaube, dann habe ich keine Frage oder Anmerkung hier jetzt übersehen.
Ja, zum Thema Caterer, ich sag mal so, es ist Fluch und Segen, würde ich sagen. Du hast da jemanden, der seine Konzepte hat und die anpasst. Es funktioniert oder funktioniert nicht. Aber wenn du, ich sag mal so, das Olympiastadion hat ja Sicherheit vorgegeben. Du hast dir ein Konzept gehabt, ey, mindestens 2,50 Meter muss gegeben sein zwischen den Tischen, Brandschutzkonzept, die und die Anzahl an Leute dürfen drin sein, Notausgänge müssen passierbar sein und. Ich sag mal, ich habe bei der Edeka jahrelang Brandschutzbeauftragter gemacht. Das war für mich nichts Neues. Aber für ein Außenstehendes ist das was ganz Neues. In Kombination mit dem Denkmalschutz ist es manchmal auch undankbar, weil da treffen Welten aufeinander. Da hinterfragst du, weil bei 4.300 Quadratmetern eine Kapazitätengrenze zu haben, da fragst du dich so, wie machen das andere Shows? Du hast es ja in Frankfurt auch durch. Da fragst du dich so, warum? Das ist nicht die dankbarste Kombination, aber auch da hat man Mittel und Wege gefunden. Und es ist nicht einfach. Wenn du den Caterer rausschmeißen dürftest, hast du das Problem. Du musst für 3.000 Menschen jemanden finden, der ein Konzept hat, was funktioniert, der eine gute Preis-Leistung hat, die funktioniert. Die räumlichen Gegebenheiten müssen gegeben sein, weil nicht in die, warum hatten wir zum Beispiel keine Pommes? Weil in den Innenlobbys das von der Spannung nicht tragbar ist. Also im Stadion, die Spannung reicht nicht für viele Fritteusen aus. Deswegen wird es gar nicht angeboten. Dann zusätzlich auch mit dem Brandschutzkonzept, das mit dem Dunstabzug und alles, das ist halt da auch nicht so einfach gegeben. Deswegen gab es halt nur Bratwurst, Hotdogs, Falafel, Brezeln. Reicht ja auch. Hauptsache eine Kleinigkeit zum Snacken muss ja jetzt kein Drei-Gänge-Menü sein. Und deswegen, also ich würde den Caterer niemals missen wollen, auch wenn er natürlich Komplikationen beschert hatte. Wir hatten zum Beispiel auch um 15.30 Uhr kein Wasser mehr im Verkauf, weil die Leute alles leer gekauft hatten. Dann hast du das Problem, Hertha BSC hat Markenrechte, was nur verwendet werden darf, der Caterer. Dann sind die durch die Lobbys gegangen und haben geguckt, dass sie das Wasser noch greifen können, was sie verkaufen dürfen für freie Veranstaltungen. Das ist manchmal ein Hundertstel, was zum Tausendstel wird. Ich würde es aber trotzdem nicht missen wollen, weil wenn du diesen Punkt auch noch in eine Grundplanung einnimmst, bei einem neuen Event, du gehst in eine freistehende Halle, Sicherheitskonzept selber stellen, Brandschutz selber stellen, Erste Hilfe selber stellen und. Du kommst ja gar nicht mehr aus der Planung raus am Ende. Und dann am Ende, wenn da ein kleiner Fehler passiert, dann bist du ja direkt derjenige, der angearscht ist. Wenn der Caterer einen Fehler macht, ist der Caterer, hat er die größte Schuld. Das ist halt so, ich würde es halt nicht missen wollen. Wir hatten auch ein Erste-Hilfe-Team vom Olympiastadion da. Haben wir nicht gebraucht. War utopisch teuer. Aber am Ende, wir hatten es da. Und das war uns wichtig. Das Geld war uns egal, weil wenn was gewesen wäre, hatten wir zwei Fachleute vor Ort. Weil du musst ja, glaube ich, erst ab 5.000 Leute musst du, glaube ich, eine Brandschutzwache theoretisch sogar haben und auch ein Erste-Hilfe-Team. Ab einer gewissen Anzahl von Menschen. Das ist ja auch immer location-abhängig.
Auf jeden Fall. Frankfurt musstest du tatsächlich ab viel früher, also wir mussten auch einen dort haben oder mindestens einen. Definitiv, der war auch da.
Ja, das ist immer location-abhängig, natürlich auch von den Bauweisen und Co. Aber das war uns halt, haben wir gesagt, ganz ehrlich, organisieren wir einfach, mein Gott, wichtig. Wenn da was passiert, ist das Wichtigste überhaupt. Und deswegen, also Caterer, Fluch und Segen. Und das ist ja dann auch so, der Caterer stellt die Mülleimer, die Müllentsorgung macht wieder jemand anders. Das sind ja dann wieder diese Befugnisunterschiede, die das Thema wieder auch schwieriger machen. Deswegen sage ich lieber 50% Orga in deiner Hand, 50% die Orga von der Veranstaltungsstätte. Ist schon ein guter Kompromiss, weil schließlich helfen die dir an jeder Stelle. Es ist ein Hand-in-Hand-Arbeiten und das macht am Ende die Show auch gut.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, Atze. Vielen, vielen Dank. Falls jemand noch Fragen, Anmerkungen, Feedback, ob positiv wie negativ habt, schreibt gerne sonst auch direkt. Atze, wie findet man dich auf Instagram? Entweder über die Cardshow-Seite auf Instagram oder über dich dann wahrscheinlich, oder?
Ich sag mal, ich betreue beide Kanäle. Also einfach sonst über die Cardshow-Seite eine entspannte Nachricht schreiben oder direkt über AtzenPower94. Einfach ganz entspannt anschreiben. Also ich antworte in der Regel bin von 12 Stunden. Aktuell ist es ein bisschen entspannter geworden. Da lasse ich es auch mal einen Tag streichen, wenn ich ehrlich, weil nachdem du selbst am Cardshow-Tag selbst von 1.30 Uhr bis 2.30 Uhr noch E-Mails beantwortet hast und um 4.30 Uhr der Wecker ging, bist du erstmal geheilt. Und deswegen, also sonst einfach habt Fragen, haut da raus. Natürlich jetzt nicht jeden Tag fragen, wann kommt die nächste Show. Das ist bis jetzt die häufigste Frage, wann geht's weiter? Wir haben unser Feedback gezogen, wir werden was weiteres machen, jetzt heißt es keep cool und mit der Zeit kommen auch die Antworten, wann es weitergeht.
Sehr gut. Vielen Dank, nochmal von unserer Gerne. Seite für deine Zeit, für euch im Chat, aber auch, dass ihr da ein paar Fragen gestellt habt, Anmerkungen gestellt habt, dass ihr dabei wart, auch wieder so zahlreich. Und ja, vielen Dank, Atze. Dir noch eine entspannte Woche. Alex, haben wir noch irgendwas zum Abschluss?
Ja, wir gehen jetzt schlafen, oder?
Wir gehen jetzt schlafen, auf jeden Fall. Weil auf jeden Fall
erst um 10, da ist doch noch Luft.
Extended Hobby Talk.
Frankfurt.
Ja, auf jeden Fall. Leute, vielen Dank. Atze, mach's gut. Euch auch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Und wir hören und sehen uns dann nächste Woche Dienstag wieder im Hobby Talk. Leute, macht's gut. Ciao, ciao.
Schlaf gut. Schönen Abend. Ciao, ciao.